Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder. Ja, herzlich willkommen hier im Modehaus Mühlhaus. Volker, wir haben uns getraut, wir sind mal unter Menschen gegangen und wollen mal mit lebendem Publikum einen Podcast aufzeichnen und sind mal einfach mal gespannt, wie das funktioniert. Wir haben heute Mittag schon bei Zeiten, wir haben quasi die letzten Kunden hier aus dem Modehaus rausgefegt, damit wir die Technik aufbauen, ein bisschen probieren können, und ich hoffe, dass ihr uns heute gut verstehen könnt. Wenn nicht, dann müsst ihr eine gute Woche warten, dann hört ihr es dann im Internet beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
Wir freuen uns natürlich, dass wir so eine große Resonanz hier haben. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber es müssten so ungefähr 100 sein, die hier sitzen. Und wir freuen uns natürlich nicht nur über das Publikum, sondern wir freuen uns, dass wir zu Gast sein dürfen hier im
Modehaus Mühlhaus. Denn wir haben zwei Generationen, Applaus auf jeden Fall. Das ist sehr schön gewesen, weil wir haben nach einer Location, so nennt man das auf Neudeutsch, gesucht, sind den Wilhelm hoch und runter. Wir wollten, weil wir sind ältere Herren, wir wollten eine wettersichere Variante wählen und haben dann damit, wir können Open Air irgendwie auf der Bühne, aber schön wäre es, wenn wir irgendwo unter Dach und Fach sind. Sind hier vorbeigegangen und so im Augenwinkel guck mal hier.
Das ist es.
Durchmarschiert. Man hat uns schon irgendwo die Anzüge entgegengehalten, wollte Umsatz machen. Wir sind durchmarschiert ins Büro zu Guido und seiner lieben Frau. Und ihr habt sofort zugesagt. Also vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall hier bei uns. Wir freuen uns sehr, dass wir hier ein Teil eurer großen Erfolgsgeschichte sein dürfen.
Ja, und ich freue mich, heute mal auch wieder zwei Generationen zu sehen. Also der Opa vom Alexander, den haben wir alle noch erlebt, kennen wahrscheinlich auch vom Publikum. Wir sind ja alles reife Erwachsene, kennen wir alle noch. Und jetzt freuen wir uns, dass du auch hier bist. Alexander, herzlich willkommen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Gäste heute und an euch natürlich.
Dankeschön. Ja, uns interessiert natürlich so ein bisschen über die Geschichte dieses Hauses. Das wollen wir natürlich auch hören. Ja, seit wann gibt es denn eigentlich euer Modehaus hier in Heiligenstadt?
Ja, das sind zwei Fragen. Also die Mode wird schon seit 1875 hier in Heiligenstadt verkauft und das Modehaus gibt es seit 1906. Hier wurde das Modehaus gebaut und seitdem sind wir hier und sehr ortsansässig.
Ich hätte jetzt gesagt, okay, das Modehaus gibt es ja erst später. Online-Shop gab es noch nicht. Wo habt ihr denn vorher verkauft?
Genau, das Gründerhaus war noch in der Lindenallee. Damals war das eher so die Haupteinkaufsstraße von Heiligenstadt. Und die Wilhelmstraße wurde eben dann auch so Anfang des 20. Jahrhunderts erst zum Mittelpunkt der Stadt und des Einkaufslebens. Und zu der Zeit wurde dann auch hier das Haus gebaut und dann sind wir umgezogen.
Und gab es schon immer Mode in eurem Haus?
Das hoffe ich doch.
Nein, so meinst du die Frage nicht. Oder gab es auch mal ein anderes Repertoire an Sachen, die man hier kaufen konnte?
Vor 100 Jahren, wo das Haus hier gebaut wurde, wurden natürlich auch Knöpfe verkauft, wurden Stoffe verkauft hauptsächlich. Die konfektionierte Ware, so wie wir sie jetzt hier haben, war damals fast eine neue Erfindung wie jetzt Onlinehandel. Und demzufolge war da auch ein richtiger Aufschwung da, dass man die konfektionierte Kleidung schon kaufen konnte. Und jetzt sind wir immer noch hier.
Das stimmt. Über alle Zeiten hinweg, also quasi ein Haus absolut mit Tradition. Das ist das Stichwort, weil wir haben auch eine Tradition. Wir haben ja ein bisschen was vorbereitet und wir können schon mal teasern. Der Gast, der dann im Anschluss nach euch kommt, hat, also das sollte Schule machen, das hat sich so vorbereitet, Gläser mitgebracht, zwei Flaschen Likör und wir haben hier einen schönen Schlehenlikör im Glas. Bitte bedient euch und zum Wohl auf unsere Gäste und eure Kundschaft.
Auf das Modehaus Mühlhaus.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Auf das Eichsfeld.
Das erfrischt.
Und macht die Zunge locker.
Ihr seid hier schon seit ewigen Zeiten zu Hause. Ich habe aber heute mitbekommen, als ich gewartet habe, dass hinten die Schranke aufgemacht wird, dass ich auf euren Hof fahren konnte. Ja, die machen noch die Filiale zu. Wie viele Standorte habt ihr jetzt aktuell?
Wir sind mit 3 Standorten hier in Heiligenstadt in der Wilhelmstraße vertreten. Es gehört noch das My Outfit hinzu in der Wilhelmstraße 39 und der Fitting Room in der Wilhelmstraße 31.
Das ist natürlich wichtig, dass es Unternehmer gibt, die nicht nur sagen, okay, das haben wir schon ewig, sondern wir machen auch nochmal Standorte auf. Dient ja der Belebung unserer Innenstadt. Das ist ja eh schon schwierig genug, dass die Läden hier bleiben und wir wollen ja auch nicht die ganzen Filialisten und Billigheimer haben. Deswegen ist es schön, dass ihr auch noch 2 zusätzliche Standorte habt. Wen adressiert ihr da?
Ja, wichtig war es uns eigentlich gewesen, dass wir da unser Angebot etwas erweitern. Wir sind zwar gut positioniert, aber es gibt verschiedene Firmen, die man noch besser machen kann und das wollen wir versuchen. Wir versuchen uns besser zu machen, das Angebot besser zu machen, weil Heiligenstadt ist eine schöne Stadt und die wollen wir bereichern.
Sehr schön.
Ja, Guido, ich habe vorhin mit dir schon so ein bisschen geredet, so im Vorfeld und du hast mir gesagt, so alle 10 Jahre wird hier ungefähr umgebaut. Und das wäre auch ein Anspruch an deinen Sohn. In der wievielten Generation führst du denn jetzt das Geschäft?
Also ich bin die 6. Generation tatsächlich. Genau, es ging immer von Vater an Sohn weiter. Das mit den 10 Jahren ist kein Gesetz. manchmal ist es häufiger und manchmal etwas weniger umfangreich. Aber das bringt tatsächlich auch diese Arbeit mit sich, dass sich die Kundenbedürfnisse ändern und man sich dementsprechend anpassen muss. Und meistens ist das dann mit einem Umbau verbunden, was aber auch immer sehr viel Spaß macht und meistens wird es ja dadurch schöner.
Jetzt hast du gesagt, 6. Generation. Das wäre natürlich schön, wenn es so weiterginge. Ich weiß ja, wo du wohnst. Wir wohnen ja im gleichen Dörfchen. Ja. Aber ich habe so den Eindruck, es tut sich noch nicht. Wie sind denn da... Ohne näher in die Details zu gehen, aber ist da was geplant oder wann ist erstmal Hochzeit? Weil den Polterabend habe ich noch nicht da oben auf dem Berg.
Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Runde ist.
Das ist immer wichtig, wenn man sich committet und die ganze Welt hört zu, dann ist es amtlich verbrieft. Das ist wie, als wenn du beim Pfarrer schon das 2. Aufgebot verkündet bekommst.
Ja, also es ist so ähnlich wie jetzt, ich fühle mich relativ unbeobachtet, also das, was jetzt gehört wird und gesagt wird. Aber wenn ich in der Küche bin, dann weiß ich genau, es wird aufgezeichnet. Da habe ich Siri stehen und dann...
Aber wir lassen uns mal überraschen, was dann kommt mit der 7. Generation. Und,
ja, was ist denn, wenn jetzt nur Mädchen kommen? Wie geht es denn dann weiter?
Das ist kein Mädchen. Problem.
Ach so, es gibt also nicht genau. Ein Erbschaftsrecht oder sowas.
Ich habe ja auch eine ältere Schwester, hat freiwillig verzichtet, das Modehaus weiterzuführen, aber das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Da hätten wir uns arrangieren können.
Wir werden das verfolgen, Volker.
Und man muss ja auch Spaß an der Mode haben, muss man mal sagen. Und er sieht doch wirklich fesch aus, oder? Ihr beide seht fesch aus.
Wir mussten uns ja modisch auch an euch anpassen, weil ihr hängt da ja die Messlatte auch hoch.
Ja, das stimmt natürlich.
Heute Mittag waren wir noch in kurzer Hose und T-Shirt, dann haben sie sich angepasst und jetzt haben wir uns umgezwirnt hier in den Umkleiden und dann waren die natürlich auch schnell wieder hinter den Regalen und haben sich auch schnell ihr Etikett ab und bupp und so. Das ist bei rausgekommen, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Breites Portfolio hier. Ja. Ich habe meiner Frau vorhin gesagt, wenn das Hemd nicht mehr passt, ich weiß, wo es welche gibt.
Jetzt habe ich... Genauso wie Volker vor vielen Jahren das Seepferdchen gemacht, um Stadtführer werden zu können. Und da haben wir, als es um das Thema Kur ging, gehört, dass quasi dann der Unternehmensgründer, muss das gewesen sein, mal zu einer Kur war in Bad Wirrishofen. So wurde es uns erzählt. Der kam wieder und hat gesagt, ach, diese Kneippchen-Anwendung, so schön mit blanken Füßen durch das nasse Gras und Wechselbäder. Ey, das ist super. Wollen wir das nicht in Heiligenstadt auch machen? Und der war quasi so, der hat die Leute hier so begeistert, dass das eine Initialzündung gewesen sein soll, sodass Heiligenstadt heute Kurstadt ist. Wisst ihr darum, um diese Legende oder Story?
Also ich weiß, dass der Theodor, der das Haus hier gebaut hat, das ist der Nachfolger von Anton, da sehr unterwegs war und auch beim Hausbau hier schon sehr aktiv war und von allen Seiten her sich inspirieren hat lassen. Deswegen wurde auch hier dieses Haus als erstes Stahlbetonbauhaus gebaut im Eichsfeld, weil vorher war das nicht möglich, solche großen Räume, mittlerweile kleinere, aber gut, solche großen Räume, ohne zusätzliche Stelen zu machen. Und das hat er gesehen gehabt und hat gesagt, sowas möchte ich haben. Ja, und er hat es hinbekommen.
Ja, und wenn das auch noch dazu geführt hat, dass er seine Erfahrungen aus seiner Kur hier aus dem Allgäu mit hierher gebracht hat und wir Kurstadt sind, das hat uns ja über viele Jahrzehnte schon irgendwie ganz viele Besucher beschert und einen gewissen Wohlstand, auch selbst nach der Wende war das ja wichtig, dass wir da Arbeitskräfte in Lohn und Brot bekamen und wenn dann das der Ur und wie auch immer Opa war, also auch dafür dem Modehaus Mühlhaus ein herzliches Dankeschön.
Und wir sind ja auch dafür bekannt, so ein bisschen klugscheißerisch unterwegs zu sein. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn wir euch vielleicht auch mal das eine oder andere auch mitgeben können, oder?
Stimmt, also ich habe noch was Neues hier gelernt auf jeden Fall. Also.
Alexander, es ist so, ich komme aus Luther, du wohnst jetzt schon ein paar Jahre in Luther.
So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es
jetzt
raus.
Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und in Luther ist es immer so, man behauptet immer, wenn ein kleines Kind geboren wird, also sobald es das erste Wort sprechen kann, wird ihm Prahlen beigebracht. Also ob das jetzt nun genau belegt ist mit Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, ist völlig egal. Aber du musst es einfach ganz fest behaupten. Wir sind auch ursprünglich oder ursächlich mitverantwortlich, dass es die Kurstadt Heilbad Heiligenstadt gibt. Also das kannst du jetzt schon mal als kleines Pfund mitnehmen in deine Karriere hier im Modehaus.
Das werde ich mir merken.
Ja, da bedanken wir uns recht herzlich.
Vielen Dank. Und entlassen euch jetzt quasi, ihr könnt nochmal Inventur machen vielleicht heute und
Geld zählen.
Oder wir können uns bedanken.
Ihr dürft jetzt den Abend genießen und wir kündigen jetzt quasi schon mal die neue, das ist auch wieder Klugscheißerei, es wird ja immer so gegendert und auch teilweise darüber geschimpft, dass gegendert wird. Die Brüder Grimm sind dafür verantwortlich, dass wir an der Deutschen Märchenstraße liegen. Wir fassen es kurz, ne? Die haben nämlich ein besonderes Werk geschrieben, das erste deutsche Wörterbuch.
Der Grimm, wer es noch nicht weiß, kann sich das mal anschauen im Museum. Da steht eine Gesamtausgabe des Grimms.
Und die hatten damals schon in diesem Wörterbuch ja die weibliche Form von Gast. Deswegen begrüßen wir jetzt unsere Gästin. Und da müssen wir so ein bisschen
ausholen.
Also früher, da gab es in Heiligenstadt Läden, die kannte jeder und die Namen kennt man heute auch immer noch.
Ja, da ist zum Beispiel Zigarrenwehr.
Oder Mützenlurch.
Knöpfchenpoppe.
Dann gab es das Fressex.
Da unten war das, genau. Dann gab es den Scherbenkonsum.
Ja. Oder es gab Inhaber, die man heute immer noch kennt. Hutheidi.
Schlüpferkarin.
Ja. Also ist auf jeden Fall bekannt. Aber alles ist heutzutage zu. Aber ein Laden gibt's immer noch und die Besitzerin kennt in Heiligenstadt jeder. Herzlich willkommen, Marile Göbel von Maschinenkönig.
Recht schönen guten Abend.
Marile, das freut uns, dass du zugesagt hast. Ich habe aber gehört, Volker hat so musst du ein bisschen Anlauf nehmen. Aber wir wissen, dass du sehr, sehr toll kommunizieren kannst, weil das machst du ja jeden Tag bei dir im Laden und das schon viele, viele, ja kann man ja sagen, Jahrzehnte. Und verrat uns doch mal bitte, liebe Marile, wann wurde Maschinenkönig gegründet?
Das wurde gegründet 1908.
1908. Mhm.
Und von einer weiblichen Person.
Oh, Donnerwetter.
Weil mein Opa im Krieg war und meine Großmutter sehen musste, wie sie die Familie ernährte. Da hat sie sich das einfallen lassen.
Okay.
Und wie hieß die Großmutter?
Die Amalia.
Amalia. Ach, ich habe auch eine Enkelin, die Amalia heißt.
Aber ich muss mal zuerst was richtigstellen.
Ja.
Die Firma Mühlhaus war zwar sehr beteiligt, sein Opa oder Uropa, an der Sache, dass die Kurstadt, also zumindest das Kurmittelhaus entstanden ist. Aber ursprünglich, ich stamme aus einer Familie, wo dann noch eine Firma gibt, und zwar Firma Multauf. Meine Mutter ist eine geborene Mutter und ihr Vater, also mein Opa, der war in Wirtshofen zur Kur, weil sein Sohn so schwer krank war und hat gesagt, wo er wieder kam, das können wir hier, hat alle Kaufleute zusammengetrommelt und das Kurmittelhaus wurde von den Kaufleuten mit Kredit unterstützt, sonst hätten sie es nicht bauen können. Die Kreditgeber waren die Kaufleute.
Ah, also hat der Herr, der uns das damals erklärt hat, bei der Kur es nicht richtig gewusst und hat einfach M und M verwechselt. Aber jetzt wissen wir, dass Alexander...
Aber die ganzen Kaufleute standen dahinter, ne? Ja. Also einer kann das nicht allein einfach sagen,
machen. Nein, das ist klar. Ja? Aber das ist natürlich eine sehr tolle Geschichte. Wusstet ihr das hier, liebes Publikum?
Das wissen viele nicht.
Nicht? Natürlich nicht.
Ja. Also ich glaube, aus unserem Halbwissen schon mal sind wir eine Stufe höher geschritten. Ja?
Anja, dann gib doch mal dem Publikum ein Schnäpschen aus. Guck mal, hier steht das. Du kannst ja mal so rumgehen. Und,
Ich nicht.
Ja, wir haben so viel. Guck mal, Anja, da kannst du doch mal einfach mal rumgehen. Hier ist doch eine sehr schöne Sache. Ja, also der Alviskönig war sozusagen der, der im Krieg war.
Nein, das war Franz König, mein Opa. Alviskönig ist mein Vater.
Ah, so. Und der hat mit Amalia sozusagen das Geschäft gegründet, Maschinenkönig. Und mit was habt ihr euch damals da befasst?
Angefangen hat meine Großmutter mit mit Mergel verkauft. Die konnte ja nicht einfach ein Haus bauen oder so, da war ja gar kein Geld da. Hat Land hier gehabt und hat Mergel verkauft. Und das wissen viele, der Mergelbruch wurde ja ausgeschachtet und nachher wurde das mit Müll von der Stadt aufgefüllt. Da waren sie froh, dass solche Löcher da waren zum Auffüllen. Damit hat sie aber Geld verdient, nämlich Mergel ist ja ein Dünger.
Okay, ich habe mich schon gefragt, wenn du so, oh, wir haben so Mergelboden und das ist alles nicht Gescheites und so. Aber da konnte man, also mit dem reinen Mergel hat man gedüngt.
Ja, da wurde Boden locker. Und später haben sie Lohndrescherei, da war dann mein Großvater da, sind sie mit Dreschmaschinen auf die Dörfer gefahren und haben gedroschen. Auf Bestellung, ne?
Mhm. Ja, das war ja wichtig.
Dampfmaschine.
Der Bauer hatte ja sein Korn auf dem Feld stehen. Es wurde geerntet, wurde getrocknet und dann ging es zum Dreschen. Mein Opa ist zum Beispiel immer nach Lenzerode gefahren. Mhm. Ja. Nach Röhrig ist er gefahren. Genau, nach Röhrig. Und dort wurde auf dem großen Platz wurde gedroschen. Und ich habe mich gefreut als Kind, immer hinten auf dem Wagen drauf sitzen zu dürfen.
Und du hast die Tradition weitergeführt, du bist dann zum Jugendtanz, da hast sie verdreschen lassen.
Ja, also auf dem Niveau wollen wir uns hier weiter bewegen.
Genau.
Und deshalb einen herzlichen Gruß hier ins Publikum und erhebt die Gläser zum Wohl. Bitteschön.
Also unsere Frauen haben, als wir das erzählt haben, dass wir jeden Gast mit einem Likör versorgen und da uns einstimmen, haben wir beide unabgesprochen voneinander, haben unsere Damen uns dann ganz klar zu wissen, zu verstehen gegeben. Also, aber ihr könnt den Podcast machen, aber werdet ihr Alkoholiker? Dann ist aber ja richtig was angesagt.
Musik im Karton. Ja, Marile, solange ich denken kann, gibt es dieses Geschäft dort oben schon. Jetzt haben wir gehört, dass es noch viel, viel älter ist. Also so alt bin ich nur auch wieder nicht.
Ich kann ja weitererzählen, mal kurz.
Bitte,
ja,
gerne. Bitte.
Also danach... Oder mit der Lohndrescherei, dann nachher, wo der Zweite Weltkrieg war, war ja auch keine Arbeit da. Wir hatten da eine Schlosserei und angestellt. Und dann haben sie tatsächlich dann den Auftrag gekriegt in der Stadt. Viele wissen das, waren an jeder Kreuzung Geländer, rot-weiß gestrichen, wieder wegen Überweg. Und da hat er den Auftrag gekriegt, damals dann schon mein Vater. Und da haben sie ein paar Angestellte dadurch halten können. So, und später, wo die Werkstatt, haben wir ja große LKW-Hänger repariert und Dieselameisen, Multicar, wie das heute heißt. Ne? Und waren wir ja Vertragswerkstatt. Und dann kam meine älteste Schwester mit ins Geschäft. Da haben sie nebenbei nämlich schon auf den Dörfern, wenn man da Korn getroschen hat, da war ja auch die Frau da, die brauchte eine Waschmaschine oder eine Nähmaschine und Fahrräder. Das haben sie dann schon angefangen mit zu verkaufen. Und wo meine älteste Schwester dazu kam, die hat diese Haushaltswaren ausgeweitet.
Okay.
Und dann waren wir glücklicherweise von den vier Mädchen alle in der Firma. Und mein Bruder hat nachher 1971 die Werkstatt übernommen.
Ihr wart vier Mädchen und ein Junge?
Ein Bruder.
War der zu bedauern, der Bruder?
Nein,
oder?
Der wurde verwöhnt.
Der war und Hubert ist der Jüngste? Oder?
Nein, ist der Zweite.
Der Zweite.
Mhm. Ja. Dadurch haben wir dann die Haushaltswaren erweitert. Und dann wurden die gedacht, das fand ich noch interessant. Es war ja dann die Industriepreisreform. Jedenfalls haben doch viele ihre Häuser und Betriebe verloren, die mehr als 10 Leute hatten, Beschäftigte hatten.
Ja.
Und da mein Bruder aber gerade geheiratet hat, hat mein Vater ihm die Werkstatt übergeben. Das war für uns ein großes Glück. Haben wir ja nicht gewusst, aber dadurch sind beide Betriebe bestehen geblieben. Wir waren ja sonst mehr als 10.
Ach so,
waren ja im Geschäft das alleine.
Und dann wäre es verstaatlicht worden.
Dann wäre es verstaatlicht.
Also hat man Trick 17. Ja, wird
aber nicht gewusst,
ja.
Aber geklappt.
Okay.
Ja. Ja. Deshalb immer noch da.
Wird heute manchmal praktiziert, dass man dann die Firmen aufspaltet, damit die keine Gewerkschaft oder keinen Betriebsrat
gründen können. Ja, genau, das ist der große
Trick. Davon haben wir damals nicht gesprochen.
Ja, Multicar wurde repariert oder Dieselameise damals noch, ihr kennt das wahrscheinlich noch, ich schaue mal hier ins Publikum, Dieselameise war dieses Ding, wo man sich draufstellen musste. Hier rechts wurde mal Gas gegeben und mit den Füßen wurde gelenkt.
Das war die Dieselameise.
Mit den Füßen wurde gelenkt. Ja, wer kennt das noch von euch? Ja, wieder fast alle Hände oben. Ja, du kennst es nicht aus Aurich, logisch.
Und ja, da haben wir ja quasi schon so einen kleinen Überblick, wie sich das so alles verändert hat. Welche Zeit war für das Unternehmen besonders schwierig?
Ja, also, wo ich noch nicht auf der Welt war, gab es genug Schwierigkeiten. Das hat sich ja gesagt, weil manchmal kein Geld da war. Oder wo meine Großmutter starb. Die starb mit einem 7. Kind und der Mann stand da mit 6 Kindern. Ja, und da war auch mal das Geld knapp. Aber er hat natürlich Glück gehabt, hat wieder eine Frau gefunden und die er innerhalb von einem Mousse-Rühren, erzähle ich mal, geholfen hat beim Mousse-Rühren. Früher wurde Mousse in den Kesseln ja gekocht.
Ja.
Und wo er dann morgens aus der Waschküche kam, da hat meine Großmutter ja gesagt gehabt und hat ihn geheiratet. Aber wie gesagt, mit 6 Kindern hat er nachher selber noch 2 bekommen.
Ja,
hat alle Kinder wieder nach Hause geholt. Die waren ja aufgeteilt. Ne?
Ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar, ne? Dass dann Kinder aufgeteilt wurden, nur damit man sie irgendwie ernähren konnte.
Ne?
Und
klar.
Konnte man auf der einen Seite den Leuten dankbar sein, die Kinder aufnahmen oder ein Kind aufnahmen. Aber auf der anderen Seite war es natürlich für so Geschwister.
Für die Kinder war es schlimm. Aber wie gesagt, die Frau hat wirklich alle Kinder nach Hause geholt. Und das ist für uns heute immer noch eine kleine Heilige,
ja.
Die fing die Arbeit an morgens um 6 mit der Kirche im Paterkloster, das wissen alle. Und danach hat sie die Kühe gemolken und dann die Kinder in die Schule geschickt. Also das klappte alles.
Also wenn man sich beim Mousse-Rühren nicht ungeschickt anstellt, dann...
Klappt das mit dem Ja-Sagen, Alexander?
Ich kann mir das so richtig vorstellen, so in den Arm genommen jetzt, und mit der rechten Hand gerührt.
Das kannst du dir nicht ausdenken, Volker.
Nein, das
die Lutheraner, die haben als Spitznamen nicht das, was uns mit unserer Kulinarik verbindet.
Nein.
Ursprünglich sind wir die Mousse-Krücken, weil in Luther viel Mousse gemacht wurde. Also, Alexander ist mit einer Mousse-Krücke zusammen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das mit dem Ja auch noch schnell vonstatten geht.
Das wäre ein guter Tipp jetzt für ihn, wie das mal gehen kann. Ja.
Da kann man was Neues erfahren. Ne?
Marile, was gibt es so für Erinnerungen aus deiner Kindheit mit der Firma Maschinenkönig? Wenn du so zurückblickst und so deine ersten Erinnerungen, die du mit dem Geschäft deiner Vorfahren hast.
Kann ich gar nicht viel zu sagen. Wir waren ja immer im Geschäft.
Okay, quasi.
Auch von klein auf. Aber da gab es eine gewisse Ordnung. Das war ganz klar. Immer durften wir auch nicht durch den Laden flitzen. Wir hatten einen Buchhalter, da durfte man gar nicht hin. Jetzt lag ein Stift anders, aber das sind alle so kleine Geschichten. Aber was jetzt in der Neuzeit, seitdem ich das Geschäft übernommen habe, wo mein Vater dann mit...
Ja, seit wann ist das? Seit wann hast du aktiv eingegriffen?
Mein Vater hat es ja ganz privat noch halten können. Kriegte 1982 aber einen Schlaganfall und war 11 Monate am Rollstuhl gefesselt. Und starb 1982, Ende des Jahres. Und ich habe es dann übernommen. Ein halbes Jahr konnte meine Mutter das sozusagen weiterführen. Bis dahin musste ich mich entschieden haben, ob Kommissionshandel oder aufgeben. Ja, da musste ich dann Kommissionshandel machen. Da haben sie mir wirklich die Pistole auf die Brust gelegt, weil ich würde sonst keine Ware kriegen. Das war eindeutig. Also ich habe es von 2 vom Rat des Kreises hören müssen. Dann habe ich Kommissionshandel mit HO gemacht. Hat auch alles soweit geklappt. Und dann zur Wende war es natürlich gut, dass sich Kommissionshändler sah, das muss ich auch sagen. Nämlich die Ware war ja in dem Moment fast nichts mehr wert.
Ja, das stimmt.
Und die Differenz, ich wäre ja bankrott gewesen, die Differenz hat tatsächlich Hannes Rink übernommen.
Okay.
Was nachher Hannes Rink
hieß. Also war es dann in diesem Zeitpunkt zu
muss
diesem
man auch
Zeitpunkt?
Mal, da hatte ich dann Glück. Ne?
Und die sind dann bankrott gegangen.
Ja.
Ja, das war später. Das waren wieder andere Gründe. Die haben ja auch, die haben ja vom Staat das, die Stütze gekriegt. Also die haben es nicht aus ihrer Tasche bezahlt, die Differenz. Ne? Ja, und dann haben wir natürlich nach der Wende, das muss ich jetzt auch mal sagen, die Interessengemeinschaft gegründet. Wir hatten gute Freunde kennengelernt, einmal in Herrn Münn und einmal in Heiden, Geschäftsleute, die auch uns eingeladen haben, aber die mehr von Kaufleute eingeladen haben, nicht nur jetzt uns, sondern und da haben wir daraus nachher entwickelt, haben gesagt, oh, ihr müsst einen Verein machen und ihr müsst Stadtfest machen und da helfen wir euch auch. Und da haben wir tatsächlich durch gute, das Firma Neufang in Herrn Münden, die kennen vielleicht auch noch manche, hat damals viel Werbung gemacht hier und in Heiden ist das Firma Klinkenbusch gewesen. Heiden sind wir durch Aktionen ganz vieler Kaufleute hingekommen, 1990 eingeladen zu einem Fest. Die Kaufleute dort, wir waren glaube ich 10 verschiedene Pärchen, haben alles finanziert. Da hat man ja noch nicht, es war im April, da hatten wir ja noch kein Westgeld, ne? Hat den Tank bezahlt, hat das Essen bezahlt, das Quartier bezahlt und uns auch eingestimmt. Und hatten auf diese Pärchen, da war auch Firma Mühlhaus mit, Firma Lang, Firma Hiesemann, Pöhmers, Bäcker Huschenbett, also von mehreren Gewerken. Und da haben sie auch die passenden, die zugesagt hatten, passenden Partner eingeladen, damit wir den Abend auch Gesprächsstoff hatten. Und bei uns, wir haben Gott sei Dank die Freundschaft, eine ganz tolle Freundschaft geworden, muss ich einfach mal laut sagen. Firma Klinkenbusch hat uns sehr geholfen, auch im Tipps. Aber inzwischen sind es einfach gute Freunde. Die haben leider das Geschäft aufgeben müssen, weil sie auch schon ein bisschen älter sind. Ja. Aber nicht älter als wir.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr wurdet einem anderen Partner dann immer zugeordnet, oder wie?
Ja, die haben immer welche eingeladen, die dazu passten. Also die, unsere jetzt Freunde, die hatten
Geschäftspartner, jetzt...
Geschäftspartner.
Die Fantasie ging wieder voll mit ihm durch.
Ich war da mit meinem Mann ja nicht alleine da.
Ach so.
Also die hatten zum Beispiel, unsere Freunde hatten auch Fahrräder und Haushaltswaren, die genau zu uns passen. Bei Guido war es auch ein Modegeschäft oder bei Siptrott war es ein Schmuckgeschäft oder bei Langs. Ne? Also es war immer so, dass einfach mein Gesprächsstoff da war. Und daraus hat sich eben eine gute Partnerschaft gebildet und Freundschaft. Und das wollte ich nur noch sagen, wir in der Interessengemeinschaft, die haben ja dann dadurch, weil wir die Hilfe von wieder von Herrn Münn, das ist ja näher hatten, haben wir 1991 das erste Stadtfest gemacht. 1990 und schon gegründet. Und 1991, also mit den Jahreszahlen, haben wir Stadtfest gemacht. Da können wir jetzt stolz drauf sein.
Kann ich mich noch daran erinnern, da gab es ein Auto zu gewinnen damals, oder?
Das war das nicht das Erste.
Das war nicht das Erste?
Nein, es war, glaube ich, das Dritte oder Vierte. Ah. Jedenfalls beim Zweiten hatten sich angemeldet unsere Freunde aus Berlot, Belgien, das wissen auch viele, die Möhrenzüchter, die waren zufällig beim ersten Stadtfest aus persönlichen Gründen, waren zwei Ehepaare hier in Heiligenstadt und Umgebung gewesen und haben gelesen die Werbung Möhrenkönigfest. Und sie selber haben in dem kleinen Ort Berlot haben die einen Möhrenzuchtverein, das sind alles Männer. Aber das haben sie nur gemacht, die haben sich immer mittwochs getroffen, weil die Frauen dann zum Sport waren. Und das Örtchen ist so klein, wie die Wilhelmstraße hier nur lang ist, länger mehr gibt es da nicht. Aber versetzte Häuser, die sieht man fast gar nicht. Jedenfalls haben sie gefragt, ob sie mal zu uns kommen können. Und daraus ist die Freundschaft entstanden. Die Möhren hat jeder, der in dem Verein war, hatte so eine, wir hatten noch zuerst so eine Holzmöhre, wissen auch, ne? Als Eichenstamm und oben die Möhre drauf. Und das hatte jeder bei denen vorm Haus, wer Mitglied war. Allerdings gibt es seit diesem Jahr den Verein auch nicht mehr, weil es zu wenige.
Kein Nachwuchs.
Aber Berlot hat ein Möhrenmuseum, wohlgemerkt.
Nicht mehr?
Auch nicht mehr. Aber es gab es, ja. Ich habe es noch selbst gesehen, das war so ein altes Transformatorenhäuschen, ne? So 2x2 Meter groß und 10 Meter in der Höhe. Und weil man natürlich nicht reingehen konnte, konnte man die Tür aufmachen und dann musste man so drehen und dann kamen die Exponate so von oben nach unten an einem vorbeigefahren. Das kleinste Möhrenmuseum, das kleinste Museum Belgiens, hieß es dann.
Ist das die deutschsprachige Region?
Ja, genau.
Ich kann mich erinnern, wir waren mal, als ich in der Blaskapelle da in Luther war und hatten einen Auftritt, Akkordeonorchester und alles, was wurde aufgefahren. Und wir durften bei der deutschen Gemeinschaft da in St. Vith, war das, durften wir spielen vor belgischem Publikum. Und wir haben gedacht, mein Gott, hier rennen ja die Leute schon in das Veranstaltungsgebäude. Die strömten da rein, was wir nicht wussten, die sind in die Bibliothek und haben sich neue Bücher geholt, gingen dann aber wieder weg. Und wir haben tatsächlich so vor 5, vielleicht sogar auch 6 belgischen Gästen Musik gemacht. Wir waren da mit Entourage, ein ganzer Bus voll und das war auch ein Erlebnis. Marile, wenn du jetzt mal so zurückblickst, was gab es so für Werte, die so von Generation zu Generation weitergegeben wurden?
Also eins muss ich mal sagen, der Hanne selber hat ja eigentlich die Verpflichtung zu versorgen in seinem Gebiet. Das war eigentlich schon, jedenfalls für meinen Vater, auch das Wichtige. Das, was er möglich machen konnte, hat er versucht und meistens hat es geklappt, durch gute Beziehungen und so weiter. Und das ist auch weiter unser Bestreben, sonst wäre man nicht mehr da.
Wie waren das so zu DDR-Zeiten? Dann konnte er nicht. Ja. Du sagtest ja Beziehung, ne? Früher galt ja der Spruch, Marx und Engels musst du nicht unbedingt kennen, Hinz und Kunz solltest du kennen. Wie war denn das dann auch, Ware ranzubekommen?
Ja, das war schwierig. Also, ja, bis nach Leipzig hatte mein Vater Beziehung. Und das musstest du auch immer pflegen. Ne? Also da musstest du entweder eine Wurst mitnehmen oder uns so ein bisschen was rüberschieben. Ja. Und wir hatten ja auch Fahrzeugteile, Fahrzeugelektrik nachher. Und da musste er jede Woche, das war in Erfurt, aber wie gesagt, da musste ein paar Scheine rüberkommen.
Ja.
Aber das kannte man ja nicht an. Man war froh, wenn man eine Stelle hatte, wo man was kriegt. Das Offizielle, es gab ja damals auch Kontaktdrink. Wir waren aber privat. Wir kriegten natürlich diese Ware, wie Nähmaschinen oder Fahrräder, durch den Kontaktring ging immer vor, ne? Kriegten wir nicht. Gut, wir hatten gute Vertreter, aber da waren dann zum Beispiel aufgeschrieben, das wissen auch viele, Fahrräder und Nähmaschinen mal aufgeschrieben, haben manche 3 Jahre drauf gewartet. Mindestens. Ja? Dann
brauchtest du schon 3 Rahmengrößen mehr.
Wir zählten dazu. Ja, wir haben unsere Nähmaschine dann auch viel, viel später gekriegt, als wir sie haben wollten. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, da bin ich mit Günter Schneemann immer so Beschaffungstouren fürs Krankenhaus gefahren. Und immer, wenn wir losgefahren sind, dann mussten wir vorher bei Schwester Sigisberta, das war die Küchenschwester, vorbeischauen. Und die hat uns dann ein paar Gläser Schmand eingepackt, einen Felkiker eingepackt. Das hat Wunder gewirkt. Ihr wisst das noch alle. Und abends, als wir wiedergekommen sind, war alles alle. Und wenn wir das nächste Mal in den Betrieb gekommen sind, haben die sich alle daran erinnert, wie gut der Felkiker schmeckt. Aber er war auch dort alle und haben sich gefreut, dass es jetzt wieder neuen gibt.
Das zog. Hättest du was aus dem Kunstgewerbe dahin geschleppt, das hätte an der Wand gehangen.
Ja. Damals auch. Kunstgewerbe war auch.
Ja.
Wenn Hiesemanns Ware gekriegt hat, war die Schlange da.
Na? Also ein Aschenbecher hat sich halt nicht verbraucht.
Ja, ne?
Das war das Blöde dran.
Kugelschreiber war dann noch nicht en vogue.
En vogue. Marile, gibt es denn noch irgendwas bei euch im Laden, was so an die Anfangszeit tatsächlich erinnert? Gibt es noch irgendwelche Gerätschaften oder Utensilien, die jetzt wirklich von damals sind? Eine alte Kasse zum Beispiel.
Na, die gibt es nicht mehr, die habe ich verkauft.
Oh.
Aber mehr oder weniger fast verschenkt, weil es gerne einer wollte. Aber wir haben zum Beispiel noch eine Waage stehen. Wir haben schon noch einige Teile, aber die kann man nicht überall präsentieren.
Nein.
Das kommt zum Stadtfest meistens ins Schaufenster. Zum Beispiel für ein Kohleherd, dieses Schwenkeisen, Waffeleisen oder Zörnchen-Eisen. Kennen ja auch manche noch.
Sowas gibt's noch. Wir haben gestern zusammengesessen und dann hat Volker mir erzählt, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, dass es ja so nach dem Krieg noch, oder so der Anfang der DDR-Zeiten, auch noch viele Geschäfte gab mit einer Leuchtreklame. Da musst du noch mal übernehmen, weil du hast da noch ein paar Beispiele.
Ja, er ist noch nicht so alt wie ich, ne? Und ich kann mich gut dran erinnern, wenn man die Wilhelmstraße hochgegangen ist, unten gab es das Kinderkaufhaus.
Und die Giraffe.
Die Giraffe. Und die Giraffe war zu DDR-Zeiten tatsächlich beleuchtet. Herrenausstatter war was dran als Beleuchtung. Dann, ich weiß gar nicht, was das nächste war, aber es ging so Stück für Stück. Kino zum Beispiel noch, Lichtbühne oder Kino stand da dran. Und dann kam Maschinenkönig. Und zu DDR-Zeiten gingen so Stück für Stück für Stück die Leuchtreklamen kaputt und es gab natürlich keinen Ersatz. Die letzte Leuchtreklame, die wirklich in Heiligenstadt geleuchtet hat, und vielleicht war es auch die erste, war Maschinenkönig. Das war so grün, glaube ich. Das, richtig. Ganz, ganz toll. Ich habe, das ist eine Kindheitserinnerung. Für mich war das Schönste die Giraffe natürlich. Und da habe ich gedacht, naja, Maschinenkönig, ist ja ein, ja, Maschinenkönig halt. Ja.
Ach so, weil das Wort Maschinenkönig, das kommt daher, das wurde erst später so genannt, sonst war es voll mal König. Und zwar, die haben auch Landmaschinen hergestellt, dann zum Flüge und sowas. Mhm. Ne? Und da hat dann mein Opa den Namen geändert auf Maschinenkönig.
Da kommt das her. Aber wenn ich ein Rasierapparat, ist ja auch irgendwie eine
Maschine. Und ja Mixer oder sowas.
Genau,
auch, ne?
Genau.
Aber wie ist denn heute euer Warensortiment da so bei Maschinenkönig?
Ja, wir haben ungefähr 8000 verschiedene Artikel.
Boah. Und jetzt muss ich, liebe Marile, eine persönliche Erinnerung. Ich war bei dir im Laden und suchte einen Deckel für, was ist die Pfanne, 28 Zentimeter oder was da so die Größen sind. Und da war eine Kollegin von dir und hat da gesucht.
Ja, alleine schafft man das nicht.
Und hat gesucht und, das tut mir leid, aber ich kann nicht bestellen. Und dann flitzt du vorbei mit einem Ohr, drehst auf dem Hacken rum und kamst zurück. Was sucht ihr denn? Ja, wir suchen Glasdeckel für eine 28er Pfanne. Moment, fasste Marile in ein so ein Regal, ganz hinten drunter, zack, hier ist einer. Bupp, ging sie wieder weiter. Wie kann man sich das alles so merken bei 8000 Artikeln?
Ja, das ist einfach von Anfang an. Ja. Das ist nicht schlimm.
Also du brauchst
von heute auf morgen ist es schlimm, aber ansonsten hat man das drin.
Ja.
Aber es gibt jetzt keine, also wenn du nicht mehr in dem Geschäft wärst, zum Beispiel jetzt krank würdest, kennt sich da noch jemand anders
so
aus?
Ja, meine Mitarbeiter.
Klar. So intensiv wie du?
Ja, hundertprozentig.
Also, Wahnsinn. Also ich kann mich eben auch noch an so eine Geschichte erinnern, dass ich mal ein Lämpchen gesucht habe für einen Rollstuhl. Blinker für einen Rollstuhl. Bin ich zu Tommys Bikershop da unten hingegangen, denke, Blinker hat was mit Moped zu tun, gehst du mal dahin. Hat er das Ding gesehen und gesagt, was ist das für ein komisches Teil? Habe ich nicht. Ne? Ich sage, wo kann man das herkriegen? Ja, geh doch mal zu Marile. Ich gehe zu Marile, die guckt sich die Lampe an, geht an irgendein Regal, nimmt noch so einen Tritt, macht die Schublade ohne zu sehen, was da drin ist, greift rein und genau diese Glühbirne holt sie raus. Unvorstellbar. Also es gibt kein Warenwirtschaftssystem, dass jemand sagt, wir legen das jetzt in dieses Regalchen rein.
Marile, wir haben vor Beginn des Podcasts ans Publikum Zettel ausgeteilt für Fragen. Und jetzt haben wir schon eine Frage bekommen, die an dich gerichtet ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die hätte von uns kommen können. Wo nimmst du in der heutigen Zeit deinen Elan und deine Ausstrahlung her? Wir kommen so gerne zu dir, das muss heute mal gesagt werden.
Das ist viel. Ein herzliches Dankeschön dafür, ja, so bin ich groß geworden.
Ja, und wie motivierst du dich? Ich glaube, das hast du...
Habe ich im Blut vielleicht.
Ja, wie so ein Urankern, der dich immer antreibt. Und,
ich habe ja auch einen Mann, der mir zur Seite steht.
Ja, aber der lässt schon ein bisschen ruhiger angehen, sag
ich mal. Ja, der ist ja auch krank und ist ja schon ein bisschen älter als ich.
Ja, aber das hat sich auch ganz gut ergänzt. Er hat über Jahrzehnte um die Fahrräder gekümmert.
Genau, der ist ja in die Firma eingestiegen. Er war ja in der Baubranche und ist 1900, ja, weil ich ja dann alleine stand, wo mein Vater starb, ne, hat er ein, zwei Jahre, hat er seinen Urlaub für die Warenbeschaffung genommen, musste er dann losfahren, ne, und dann hat er gesagt, es reicht, ich komme mit in die Firma, und da haben wir dann, 89 war ja dann die Wende, da haben wir dann das Fahrrad mehr ausgebaut, vorher hatten wir ja kaum welche, die wir dann gekriegt haben, da mussten wir, wenn wir die guten Bekannten in Erfurt hatten, rief die an, Frau Göbel, wenn Sie gleich kommen, können Sie B1000 voll Fahrräder kriegen, ja? Musste ich gleich kommen oder musste mein Mann sehen, ob er Urlaub kriegte? Und dann hat er die geholt, ne? Und so ist er mit in die Firma dann seit 1983 eingestiegen. Ja, mein Vater war tot, genau. Und hat dann die Fahrradbranche dann nach der Wende, weil wir ja dann die Fahrräder zeigen konnten und verkaufen konnten, eingestiegen und auch die Reparatur übernommen. Das ist ja auch...
Und es war ja Platz... Die Multicar kam raus?
Nee, Ost war kein Platz. Die sind erst 1994 94 mhm. ist das Autohaus gegründet worden.
Okay,
ja. Also habe ich das eben richtig verstanden? 1000 Fahrräder auf einmal gekauft oder ja. B1000 voll?
B1000 voll. Wir kriegen nur ein B1000 voll. Ach
so, ich bin ja 66 Jahre jetzt. Man muss ja langsam sein.
Das wäre schön gewesen. Die Fahrräder mussten wir ja erstmal ein, die mussten wir dann auch zusammenbauen. Die waren ja nicht fertig, aber trotzdem, die mussten wir erstmal schnell in Laden. Und das weiß auch noch jeder, wenn Warenübernahme war, dann war immer der Laden immer ein bisschen geschlossen. Wir mussten ja die Fahrräder zusammenbauen und dann auch ein bisschen verstecken, weil wir ja aufgeschrieben hatten. Mhm. Und das mussten natürlich die kriegen, die auch bestellt mhm. hatten, schon lange warteten. So.
Aber weil der Name viel, also beziehungsweise du deinen Mann erwähnt hast, also auch ganz liebe Grüße gehen jetzt raus an Friedhelm. Und
mach ich gerne.
Er soll die Ohren steif halten. Ja, und ja. Einmal im Jahr mhm. ist, also mindestens einmal im Jahr, und da durfte ich auch einige Male mit dabei sein, da kann man sagen, da steppt der Bär bei euch auf dem Hof, da fliegt die Kuh, weil da rückt die St. Egidien-Kirmes bei euch ein und da freuen sich alle drauf. Also da, ich glaube, das ist die Station, wo die am längsten verweilen, da wird dann...
Das war aber auch schon zu meinem Vaters Zeiten, also ich habe alles geerbt.
Das ist Tradition, erste Trompeter klettert dann hoch auf den Balkon.
Ja, das ist aus der, dem meine Mutter das letzte Jahr noch lebte und da war sie gerade nicht gut drauf, da war sie am Balkon geblieben und hat der Trompeter gesagt, da gehe ich hoch, der Frau bringe ich jetzt ein Ständchen und das machen sie seitdem jedes Jahr, mhm. ein Ständchen am Balkon.
Sehr schön.
Ja, wir als Karnevalsverein gehen ja auch immer am Rosenmontag dann bei euch vorbei. Und da gibt es immer ganz, ganz leckere kleine Kreppe, die du natürlich live dort auch im Laden in deinen, in der Fritteuse dort anrichtest und herrichtest. Und das ist also ausgesprochen lecker. Viele können da schon gar nichts mehr essen, ja, weil sie so viel getrunken haben vorher.
Eine wichtige Frage. Wie lange möchtest du noch machen?
Oh. Habe ich noch keinen Plan. Ich hoffe, dass ich noch das, lange gesund bin.
Das ist super. Sie hat noch keinen Plan für den Ausstieg.
Aber ich muss jetzt sagen, ich habe ja einfach mehr oder weniger schon leicht gehabt. Die Firma war da, ich brauchte es nur übernehmen. Gut, mit den Ostzeiten, mit der Schwierigkeit, hatte ja jede Firma Schwierigkeiten. Aber wie früher, ich wollte nur mal sagen, wir hatten ja auch eine Tanksäule vor dem Geschäft. Da lebte ja. ich aber noch nicht. Eine Tanksäule war hier unten, eine Tanksäule Bierschenks. Das wissen wir, Herr Wagner weiß das bestimmt noch. Und dann war hier bei Zahnarzt Kühn, das war, wo früher auch mal die Bücherstube war, da war eine Tanksäule. Dann war eine Tanksäule bei uns gegenüber, war eine Schlosserei Kühn, war eine große Konkurrenz für uns. Dann war bei uns eine Tanksäule, dann oben, und mein Onkel später, die Tankstelle König, da oben die große, mhm. und zwar noch eine Tanksäule. Und trotzdem haben sie alle gelebt und die mussten also früher doch schon ganz schön kämpfen. Da. Ich wollte das nur mal erwähnen, weil das weiß man gar nicht. Das war ja vor meiner Zeit.
Da gab es nicht so viele Autos wie heute.
Na, das nicht. Wir haben ein ganz tolles Bild von unserem Geschäft. Meine älteste Tante und mein Vater, die älteste Schwester, hat an der Tanksäule ein Kuhgespann und gibt denen Wasser. An der Tanksäule. Lass mal so einen Spaß nebenbei.
Marile, es war uns ein inneres Töpfeklappern. Mit dir hier als...
Wir haben auch noch die Töpfe, ja.
Als, wenn man jetzt mal Bezug nimmt auf deinen Mädchennamen, als Königin des Einzelhandels hier in Heiligenstadt. Schön, dass du zugesagt hast und schön, dass wir dir Fragen stellen durften. Applaus für Marile König.
Dankeschön.
Marile, was wir vielleicht ja nicht unerwähnt lassen sollten, es gibt ja quasi einen kleinen Ableger von Maschinenkönig, weil du hast ja gesagt, Friedhelm hat die Fahrräder gemacht und er hat das an deine Nichte weiter abgegeben, an Doreen. Die macht das mit dem René jetzt schon 6 Jahre und das machen die auch richtig gut. Die Bude ist immer voll, das macht auch Spaß, dorthin zu gehen. Also es geht da auch weiter. Da seid ihr sehr stolz, das dürft ihr auch sein. Das ist ein sehr... Vor allen Dingen, es ist immer schön, wenn eine Dame mit in so einem Unternehmen ist, die ein Auge hat für Dekoration. Und das sieht man bei Bike-Liebe, so heißt der Laden, sieht man das sehr, sehr schön. Volker, wir machen weiter mit den nächsten Gästen. Und jetzt wird's also nach der Kultur, jetzt müssen wir die Latte richtig
in diese... Ja, mal einen hochlegen. Ganz klar.
Um zumindest was die Kultur des Kaufens, ne, des Shoppens hier in Heiligenstadt anbetrifft, wissen wir, wo jetzt Bartel den Most herholt, wo man gut versorgt wird. Aber jetzt wollen wir es nochmal richtig kulturell und musikalisch werden.
Kultur der Kultur.
Ja, denn jetzt könnten wir, also normalerweise macht man keine Gags über Namen. Leg ich immer sehr viel Wert dabei. Aus meinem Namen, Nachnamen Lendeckel, kann man sonst was machen. Aber hier bietet sich das an, weil es ein so schöner Name ist. Wir bringen jetzt quasi Leben auf die Bühne. Denn wir haben hier ein Musiker-Ehepaar und wir begrüßen heute Abend Maria und Clemen Leben. Herzlich willkommen und der Applaus ist für euch.
Hallo.
Ja, wir haben Maria hier als, ich sag's mal salopp, wie es in der Tiefe dann aussieht, das erklärt sie dann selber, als Sängerin und Clemen als, so würde ich es beschreiben, ich habe deine Internetseite durchgeforstet, Clemen, als Akkordeon-Virtuose. Und wenn man deine Vita dann nachher hört, kann man nachvollziehen, also du hast es schon ordentlich drauf.
Ja, liebe Maria, wie wird man eigentlich Opernsängerin, ist für mich immer eine Frage. Und wie fühlt es sich an, gleichzeitig die Königin der Nacht zu singen, als auch Gesangslehrerin zu sein?
Das ist schon mal eine Frage, oder das sind zwei Fragen, da könnte ich schon mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber fangen wir mal so an. Ich glaube, am Anfang steht, dass man die Musik liebt und dass man nicht weiß, wie viel Arbeit einen überhaupt jemals erwarten wird. Also ich weiß zum Beispiel, dass es gibt so eine Anekdote, dass ich auf dem Wohnzimmertisch zu Michael Jackson gesungen habe, als ich klein war. Und der Handwerker, der zu Besuch war und was richten musste, fragte, ob man mich nicht ausstellen könnte. Und ich glaube, das war dann der Moment, als meine Eltern mich zum Gesangunterricht angemeldet haben. Und dann fängt man an und man ist einfach dabei, man arbeitet weiter. Also, um es kurz zu sagen, die Voraussetzung ist die Liebe zur Musik und dann wird man von ganz vielen tollen Menschen begleitet. Aber da gehen wir wahrscheinlich nochmal ins Detail.
Natürlich, denn wir wollen ja was ganz anderes eigentlich auch noch wissen. Wie ging es denn eigentlich mit der kleinen Maria los?
Der erste Gesangunterricht war bei Elke Hartmann an der Rudelstädter Musikschule. Ich bin eigentlich gebürtig aus Sachsen-Anhalt, aber aufgewachsen in Bad Blankenburg im Thüringer Wald, und dort hatte ich den Luxus, bei einer Sängerin vom Rudelstädter Theater Gesangunterricht zu bekommen. Und das war so eine inspirierende Persönlichkeit. Und dann danach ging es in die Musikspezialklassen, als ich dann gemerkt habe, okay, das ist was ich wirklich gerne beruflich machen möchte, bin ich nach Gera ans Gymnasium gewechselt. Soll ich weitermachen oder?
Immer frei raus. Wegschneiden können wir immer noch.
Ja, und dann beginnt halt der akademische Weg. Man geht an die Musikhochschule. Bei mir war das angefangen in Weimar an der Hochschule für Musik. Und dann habe ich dort erst Schulmusik studiert und später dann in Detmold Gesangspädagogik und klassischen Gesang, also Opern und Konzert. Und dann habe ich also in Detmold den Bachelor gemacht und dann in Ljubljana noch den Master.
Wie hat sich denn dann hier ins Eichsfeld verschlagen, Maria?
Ich würde sagen, einmal falsch abgebogen.
Nein, das könnte ja jetzt den Eindruck erwecken, als wären wir nicht gern hier, aber wir sind sehr, sehr gerne hier. Ja. Ich habe mich hier direkt nach dem Studium auf eine Stelle beworben. Da hat Clemen gerade sein Doktorstudium begonnen und die Stelle bekommen. Seitdem hängen wir hier.
Und jetzt können wir vielleicht auch gleich mal fragen, wie habt ihr euch kennengelernt und wo?
Das war schon in Weimar beim Studium. Also wir sind schon sehr, sehr lange.
Mehr als 7 Jahre.
Dann seid ihr ja schon fast durch, sozusagen, weil das Verpinste sind. Ja.
Könnte da schon mal den Haken hintermachen. Ja,
ja. Also bei uns ist das wie in jeder Ehe. Wir sind glücklich miteinander verheiratet. Also ich bin glücklich und er ist verheiratet.
Das ist auch immer sehr, sehr gut im katholischen Eichsfeld, wenn man verheiratet ist, da gibt es dann keine Fragen. Und das ist, habt ihr schon mal gut gemacht. Also ihr seid anpassungsfähig.
Also wir haben uns beim Studium in Weimar kennengelernt und dann sind wir eine Zeit lang leider mit Fernbeziehung unterschiedliche Wege gegangen, weil es als Musiker so ist, dass man halt leider nicht immer am gleichen Ort die Fortbildung bekommt, die man braucht. Und jetzt haben wir uns wieder hier gefunden.
Okay. Und wie sieht dein Job hier im Eichsfeld aus? Was machst du? Arbeitest du nur im Eichsfeld? Dann nehme ich mal an, gibst du Unterricht für die Musikschule? Da gibt es eine schöne Website über Maria Leben. Erzähl mal, wie sieht dein Job aus? Was machst du alles?
Genau, also ich habe zwei Persönlichkeiten. Die eine ist Gesanglehrerin und da arbeitet man wie jeder andere Musiklehrer dann am Nachmittag bis in den Abend hinein unter der Woche und dann reisen wir viel. Also wir sind dann am Wochenende öfter mal unterwegs oder natürlich in den Ferien ganz viel auf Konzertreise.
Okay, also ihr gebt Konzerte.
Genau, also nicht alle, wir geben viele zusammen, aber wir sind auch einzeln unterwegs.
Okay.
Sehr interessant, sehr interessant. Und wohnen tut ihr, darf man das wissen? Dann sagt es uns doch auch.
Wir haben ein wunderschönes, wir wohnen im Birkungen.
Okay.
Da könnte ich eine Geschichte beitragen.
Das mache ich auch. Das hat, wenn ich mit Volker unterwegs bin, dann geht es immer hier, der und der Ort, da hatte ich mal eine Freundin. Bärbel ist heute hier, lass diese Geschichten weg. Es ist verdammt lang her. Wann wurde dir klar, dass das mein Beruf werden könnte? Gab es da so einen Schlüsselmoment, dass man, ach, könnte ich ja, also. Viele sind ja der Meinung, sie könnten alles zusammensingen und die Bühnen dieser Welt erobern, weil sie zur Kirmes am Tresen mal einen Prosit der Gemütlichkeit schmettern können. Wie war das bei dir, dass du gesagt hast, Mensch, ja, ist ja auch manchmal ein bisschen mit einem Risiko verbunden, wenn man in der Kunst da Fuß fassen möchte und das zum Beruf machen will?
Ich glaube, das ist eben der Punkt. Wenn man wirklich Musiker sein will, muss man ein bisschen verrückt sein. Also das gab es nie. Ich habe nie über finanzielle Sachen nachgedacht, keinen einzigen Moment. Und dann kamen irgendwann meine Eltern und haben gesagt, okay, du kannst Musik studieren, aber erst machst du Schulmusikstudium. Und ich, ja. Und das war eigentlich eine gute Sache. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil das hat mich ein bisschen breiter aufgestellt und mir dann auch nochmal ein ganz anderes Fundament für die Spezialisierung in den Gesang geliefert.
Und das glaubst du, die Basis, dass man bei der Eichsfelder Musikschule ist, ja, da hat man schon mal so ein paar Körner auf Seite liegen und hat so ein bisschen die Flexibilität. Gibt es ja viele Berufsmusiker, die Musikunterricht geben, so als Basis und haben dann eben da entsprechend dann die Möglichkeit, noch Konzerte zu geben.
Ich glaube, also das mache ich, weil ich es wirklich gerne mache.
Okay.
Also das.
Klar, muss man sowieso, weil sonst kommt bei den Schülern nichts bei rum.
Ja, also nee, ich habe das zwar studiert und dann, als ich hier ins Eichsfeld kam, war das zwar erstmal ein Schock für mich, weil man kommt aus so einem Umfeld, wo man umgeben ist mit verrückten Leuten. Mit Leuten, die nur für die Musik leben und brennen und alles machen von früh bis spät. Und dann kommt man, ich sag mal, aufs Land. In eine Musikschule und dann übt jemand nicht. Das ist für einen Musiker total unvorstellbar. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, habe ich jetzt wirklich richtig tolle Schüler, die mir auch ganz viel zurückgeben und ich würde es nicht missen wollen.
Ja, Maria, du hast von Barockmusik bis zur Avantgarde fast alles gesungen. Ist das richtig?
Ja. Ja.
Wunderbar. Gibt es Stücke, bei denen du eigentlich selbst denkst, das kann der Komponist doch wirklich nicht ernst gemeint haben, was er mir da zumutet?
Das ist tatsächlich jedes Mal so, wenn ich ein neues Stück anfange. Also neue Musik ist wirklich schwierig, das muss man sich so vorstellen. Wenn ich jetzt ein Poplied oder ein Lied aus einem Musical einstudiere, brauche ich dafür eine Stunde oder eine halbe Stunde manchmal. Oder wenn es schwierig ist, 2 Stunden. Aber wenn ich in Musik aus der neuen Musik, ein Stück aus der neuen Musik einstudiere, dann brauche ich da manchmal ein halbes Jahr. Und dann kann es sein, dass dieses Stück nur einmal aufgeführt wird. Und dann gibt es jedes Mal, und ich sage wirklich jedes Mal, wenn ich so ein Stück einstudiere am Anfang, dann denke ich, hatte der eine Macke? Wieso musste der das so schwer machen? Wieso mache ich das jetzt? Und dann, wenn ich das kann, das ist ein bisschen so, wie wenn man schwere Literatur liest, dann denkt man erst, muss ich das wirklich lesen? Man will es zur Seite legen, aber wenn man durch ist, dann denkt man, ich will nicht dieses Buch nicht gelesen haben. Ihr wisst, was ich meine.
Genau, ja. Ja. So ganz nach dem Motto, es ist alles schwer, bevor es leicht wird. Jetzt haben wir wieder einen Zettel bekommen. Wir haben unserem, ihr wart vorhin noch nicht da, unserem Publikum Zettel gegeben, da können die Fragen stellen. Und jetzt kommt eine Frage, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Können wir eine kleine Kostprobe Ihres Gesanges bekommen?
Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Nee, das können wir leider nicht machen. Wenn ich jetzt was Barockes singen sollte, bräuchte ich jetzt hier ein Kammerorchester. Okay. Ich glaube, das könnt ihr mir nicht bieten.
Das können wir, haben wir gerade nicht dabei.
Nee, aber ich schlage vor, dass Sie einfach, wenn Sie das interessiert, dann gehen Sie mal auf die Internetseite Klingende Lebensweisheiten. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Ja. Und da können Sie sich von oben bis unten alles durchhören und
das
dann kriegen Sie ihn ein.
Das ist ein super Kompromiss. Da war ich gestern Abend auch in Vorbereitung auf den heutigen Podcast, auch auf der Seite und habe mich da inspirieren lassen. Das sind, ich sag mal so, geläufige Redewendungen, die du quasi dann musikalisch umgesetzt hast.
Also da, am Anfang steht natürlich erstmal ein Arrangement, also eine Komposition oder in einem, ein Spiel mit Motiven und so weiter und so fort. Und dann muss da eine Aufnahme gemacht werden und dann wird das gemixt und ich singe das und den Rest macht Clemen.
Okay, und Clemen komponiert auch die Titel?
Ja, natürlich. Wenn wir jetzt bei den klingenden Lebensweisheiten sind, da geht es ausschließlich um neu komponierte Stücke. Zum Beispiel, es gibt Stücke, die wie Renaissance-Musik klingen oder dann, wir haben auch was barockisch klingt. Da gibt es auch was vielleicht aus der Pop-Richtung kommt oder Latino oder ganz zeitgenössisch. Natürlich, das ist unser Anspruch, dass diese kleine Weisheiten eben als Musik erklingen, die sowohl interessant, aber auch kunstvoll ist. Das ist uns schon eigentlich ein Riesenanliegen. Es kann zwar einfach sein, aber nie platt. Also auch musikalisch muss dahinter ein kleiner Funken, so wie in den Wörtern, versteckt werden. Ja.
Vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, wie das entstanden ist. Also das ist ein Kind der Corona-Zeit. Und da sieht man wieder, dass alle Sachen, die was Schlechtes in sich haben, haben auch was Gutes in sich. Weil wir saßen zu Hause und hatten Zeit. Und da dachten wir, okay, wir haben den Namen Leben, was machen wir jetzt? Und dann fiel uns ein Spruch auf und wir haben die erste Lebensweisheit vertont und dann die zweite und die dritte und es purzelte und purzelte und plötzlich war die Zeit wunderschön.
Ja. Wir geben euch mal ein Beispiel. Wir geben euch mal ein Beispiel. Eine Lebensweisheit und ich sage das mal, den ersten Teil und ihr ergänzt das dann
jetzt
bitte.
Jetzt wird's interaktiv.
Interaktiv fürs Publikum. Eine klingende Lebensweisheit heißt: Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Ob sich nicht noch was Besseres findet. Und genauso singst du es ja auch. So ist ja der Text, ne? Ob sich nicht noch was Besseres findet.
Aber es ist falsch. Es ist falsch. Es ist nämlich ein Schiller-Zitat. Und das Zitat geht ganz anders. Weiter. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ob Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ja, Maria, ich hab eine Frage. Muss mal gucken, wo ich sie hier habe. Du hast ja auch die Königin der Nacht gesungen.
Genau, also eine Arie daraus.
Mozart. Mhm. Mozart, die Königin der Nacht. Mhm. Das ist ja nun wirklich was richtig Anspruchsvolles, oder?
Das ist, wie gesagt, wenn man es kann, ist es leicht. nee, wirklich. Also die Sachen am Anfang ist alles schwer, was man sich erarbeitet. Aber wenn man es kann, ist es dann leicht.
Aber Volker hat mich drauf gebracht und ich kann mich an einen Film, also so, wie man heutzutage sagt, ein Biopic, wo so das Leben einer besonderen Sängerin verfilmt wurde, der das wurscht war. Die konnte überhaupt nicht singen, die hatte irgendwo durch eine Krankheit gezeichnet. Wie hieß die Lady aus den USA?
Eine US-Amerikanerin hatte Gesangsunterricht genommen, tatsächlich konnte aber bis zum Lebensende nicht gescheit singen. Hat aber die Carnegie Hall, glaube ich, erobert. Alle waren begeistert. Und die Gute hieß Florence Foster Jenkins. Und wer das mal hören will oder sich mal antun will,
bei YouTube,
bei genau. YouTube gibt es diesen Film über Florence, muss ich doch mal selbst gucken, Foster Jenkins. Wahnsinn.
Das sind nicht nur der Film, das sind Original-Tonaufnahmen. Also da rollen sich euch die Fußnägel auf. Also das ist wirklich, die hat das Grauen hörbar gemacht.
So singt Maria nicht, um das nochmal eindeutig so zu sagen.
Aber sie hatte Freude dabei.
Aber was für welche. Dem Klavier sind die Tasten weggeflogen. Ja.
Und es gab verrückterweise ja Leute, die das richtig cool fanden, die der Meinung waren, das muss so. Ja, also die das Original nie kannten und haben gesagt, ach, das kleine Bummelchen da vorne auf der Bühne, das macht das gar nicht schlecht. Und das war schon interessant. Aber wäre Gott sei Dank ja nicht dein Anspruch.
Maria, du hast in Deutschland und Slowenien studiert. Gibt es Unterschiede im musikalischen Verständnis zwischen Slowenien und Deutschland?
Ich könnte dazu hier
springen. Ja, bitte.
Ich glaube, was vielleicht ein Dickchen anders ist in Deutschland und in Slowenien, ist die Einstellung zu der Volksmusik. Ich meine, zu der echten Volksmusik. Deutschland hatte natürlich unheimlich starke Komponisten schon seit 500 Jahren. Und dadurch kommen natürlich viele schöne Sachen, aber auch die ungünstige, dass erstens im 19. Jahrhundert echte deutsche Volksmusik ein bisschen begradigt wurde, rein musikalisch, rhythmisch. Und dazu noch vor 90 Jahren oder so wurde diese wunderschöne Volksmusik auch noch missbraucht. Und später hat man sich entschieden, diese Wurzeln zu kappen, was natürlich falsch war. Die Musik ist nicht daran schuld, wenn man sie falsch einsetzt. Aber zum Beispiel in Slowenien ist diese Linie der echten Volksmusik noch ein bisschen besser am Leben erhalten geblieben. Und ja, das ist, finde ich, für eine Kondition einer Nation, musikalisch gesehen, ist das schon ein kleines Glück.
Bei Volksmusik aus Slowenien fällt mir natürlich die Oberkrainer Musik ein. Fällt das aus deiner Sicht auch darunter oder ist das wieder eine ganz andere Sparte?
Naja, Oberkrainer Musik, zum Beispiel Musikstil, den Slavko Ausnik geprägt hat, ist natürlich keine Volksmusik. In dem Sinne ist aber eine volkstümliche Musik, die eben durch wirklich hervorragende Musiker gespielt wurde und eben erweitert wurde. Und das ist natürlich ein Teil der slowenischen Kultur. Zweifelsohne. Mhm. Und auch ein wertvoller Teil. Mhm.
Ich könnte noch was dazu sagen, was mir jetzt eingefallen ist, was mich beeindruckt hat, als ich nach Slowenien kam, dass ganz viele, auch junge Menschen, einfach aus dem Stegreif mehrstimmig singen können. Das hat bei den Slowenen noch eine andere Tradition und war ich ganz begeistert davon.
Also das muss ich bestätigen. Also wir waren viele, viele Jahre auch in Kroatien im Urlaub und durch Slowenien durch, immer viel Maut für wenig Autobahn bezahlt. Und wenn man da einfach nur mal sonntags in so eine Kirche geht, wie die dort singen, mehrstimmig, bei uns mehr- und querstimmig, aber da ist wirklich in Slowenien, die können wirklich, die haben es irgendwie im Blut. Das muss denen, glaube ich, auch keiner erklären. Die hören das.
Ich habe noch eine Frage, Maria. Wir sind ja vor so einem Podcast immer total aufgeregt. Ne? Wir beide, wir stehen hinter der Bühne und wissen gar nicht, was wir miteinander reden sollen, weil wir so aufgeregt sind. Wie ist das bei dir? Was passiert eigentlich, wenn man eine Oper singt hinter der Bühne, wenn es losgeht? Ist das dann mehr so introvertiert sein oder kontrolliertes Chaos?
Nein, also man hat ja Techniken. Also und dazu gehören auch Körpertechniken, also nicht nur Gesangstechnik, sondern dass man sich sein Instrument baut vor einem Auftritt. Und das gehört auch dazu, dass das Mentale mit aufgebaut wird. Wenn man zum Beispiel auf die Bühne geht, ist man ja nie selbst auf der Bühne. Man ist immer in einer Rolle. Und das kann sowohl Kirchenmusik sein, das kann sowohl Lied sein als auch Oper. Man muss in diese Rolle hineinschlüpfen und wenn man dort ist, ist man auch nicht aufgeregt, dann ist man diese Person.
Ja, das haben wir bei Caroline Hartmann gelernt.
Schauspielerin
aus München, der wir die Frage gestellt haben, wie ist es eigentlich bei einem Bühnenkuss oder Filmkuss? Was macht man denn da? Wie geht man denn damit um? Und sie hat also praktisch genau dasselbe gesagt. Man muss das Instrument schärfen.
Das ist jetzt so deine freie Interpretation. Du hast gesagt, dass du das ein bisschen vermisst hast, im Eichsfeld nicht so viel verrücktes Volk um dich rum zu haben. Und also ich sag mal, positiv bekloppt würde ich es beschreiben. Hier bist du aber in guter Gesellschaft, weil wir sind irgendwie grundsätzlich, im Eichsfeld hat jeder so einen kleinen Mitläufer, aber der gibt's nicht zu. Der ist dann zu ernst. Du merkst es schon, hier stehen Likörchen. Clemen hat schon mal genippt und jetzt trinken wir schon damit wir in die nächste, das war auch wichtig für den Clemen, weil jetzt wird er von uns eingeseift. Zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Ja. Oh.
Der ist von Schwiegermutter.
Der hat Obi-Brennt, würden Sie jetzt in den Südstaaten in Bayern sagen. Junge, der ist aber Musik dahinter. Jetzt können wir, darf ich das erzählen? Oder
bitte.
Wird dann deine Nein. Frau enterbt? Dann werde ich das mal kurz so zu Protokoll geben und du ergänzt die Story.
Kenn die vielleicht noch gar nicht.
Doch, die kennst du. Du hattest, so hast du es mir beschrieben, Probleme, deine Schwiegermutter davon zu überzeugen, mal in den Podcast reinzuhören.
Ja, genau.
Und sie tat's einfach nicht.
Sie tut's nicht.
Stitznitz, Schingeleich, hat er zu mir gesagt. Ja. Aber es gab jetzt einen Schlüsselmoment, wo sollte der auch anders sein?
Na, in Paris, natürlich in Paris vor Sacré-Cœur auf dem Montmartre, trafen wir plötzlich Bekannte aus Mühlhausen. In der Schlange, meine Schwiegermutter ist aus Mühlhausen. Und der haben wir natürlich nichts Eiligeres zu tun gehabt, als zu erzählen, wir machen einen Podcast. Och, ist ja ein Ding. Hast du da mal eine Karte davon, so eine Autogrammkarte, wie sie hier vor uns liegen? Hatten wir natürlich dabei. Und sie haben Podcast gehört. Beim nächsten Zusammenkunft zwischen diesen Freunden und meiner Schwiegermutter schwärmten die beiden aus Mühlhausen natürlich meiner Schwiegermutter vor, wie toll dieser Podcast ist. Und ich habe sie am Donnerstag nach Hause gefahren und wir haben eine halbe Stunde lang nur über Podcast geredet. Und jetzt kann sie es auch abhören. Liebe Grüße nach Mühlhausen zur Familie Wetter und zur Schwiegermutter.
Und sie hat scheinbar ja mitbekommen, dass es mit dem Likörchen funktioniert, genau. Und hat uns eine Flasche Johannisbeer
aus dem Keller geholt. Also ganz fantastisch. Also wir trinken dann noch ein Schlückchen.
Wie der Eichsfelder sagt, schwarze Johannisbeer. So, jetzt.
Ja, kommen wir zu unserem nächsten Gast. Wir hatten schon so ein bisschen nebenbei.
Genau, jetzt kommen wir zum Clemen.
Also nicht, dass ihr euch denkt, wir vergessen hier immer Buchstaben. Die Eichsfelder haben das ja manchmal so, wie Beuern und Winjarode oder sowas. Nein, er heißt wirklich Clemen.
Genau.
Leben.
Mit K.
Mit K. Jetzt, als ich in Vorbereitung war auf den Podcast, ging mir der Allerwerteste auf Grundeis, weil ich bin auch mit dem Akkordeon unterwegs, wenn ich auf der Bühne stehe. Bei mir reicht aber nur das Talent dahingehend, dass ich so aussehen lassen kann, als könnte ich's. Und heute habe ich hier jemanden neben mir stehen, der, wie gesagt, ein Virtuose ist auf dem Akkordeon. Jetzt kann ich sagen, ja, das kann ich ja auch nicht, weil bei dir sind extrem viele Knöpfe und bei mir nur Tasten. Ja, schön, dass wir dich hier auch mit auf der Bühne haben und dass du heute mal so ein bisschen was über dich erzählen kannst.
Ja, Clemen. Clemen nutzt wahrscheinlich sein Akkordeon so ein bisschen als Reisepass. Und ich zähle jetzt hier mal ein paar Stationen auf. Von Leipzig über Salzburg nach Berlin, Helsinki, Nordamerika. Und auf allen entscheidenden Konzertbühnen war er bereits unterwegs. Und das nicht nur zum Anschauen, sondern zum Spielen.
Ja, du trittst in renommierten Orchestern auf, du bist Stammgast bei internationalen Festivals und schaffst trotzdem irgendwie auch noch zu unterrichten. Also du hast auch Schüler. Kurz gesagt, viel Musik, viele Kilometer und ziemlich wenig Langeweile. Nochmal herzlich willkommen, lieber Clemen.
Vielen Dank. Dankeschön.
Clemens, wir hören ja schon so einen kleinen Akzent raus. Deswegen, wo ging es bei dir los?
Ich bin gebürtig ein Slowene, wurde in Slowenien geboren und habe auch da Grundschule besucht und Musikgymnasium. Und wie wir so in einem Musikerleben anscheinend sein muss, wenn man irgendwie innerlich getrieben ist, das unbedingt machen zu wollen, führte mich mein Studienweg nach Deutschland, nämlich nach Weimar, wo ein gewisser Professor Ivan Kowal Akkordeon unterrichtet hat. Er ist auch ein unglaublicher Mensch. Und so führte mich mein Weg erstmal nach Deutschland, wo ich auch Maria kennenlernte. Und aber da ging es dann weiter.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das Akkordeon voriges Jahr das Instrument des Jahres. Es wird immer so ein Instrument ausgelobt, was nun Instrument des Jahres ist. Und ich glaube, voriges Jahr war das Akkordeon dran.
Es ist eigentlich dieses Jahr.
Dieses Jahr.
Was aber heißt, dass wir Akkordeonisten nicht emsig genug waren, das gut zu bewerben.
Clemens, du hast in Helsinki, Weimar und auf den großen Bühnen Europas studiert und gespielt. Wo gab es den besten Kaffee? In welchem Haus?
Da könnte ich Ihnen zwar wirklich eine sehr gute Rösterei empfehlen, wenn Sie nach Ljubljana fahren, aber wahrscheinlich ist das nicht damit gemeint. Aber mit dem Kaffee natürlich verbinden wir unser soziales Leben. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, dass für einen Slowenen, der erst nach Weimar kam, also nach Deutschland, war das ein Riesenkulturschock. Man kommt mit 18 Jahre in ein fremdes Land, ist man da nur wegen der Musik. Das muss man wirklich verstehen, nur wegen der Musik. Und dann hat man einen super Professor und erst sieht man das Land, wo man jetzt ein Gast ist, logischerweise mit den Augen eines Gastes. Und dann merkt man, da gibt es aber wirklich wunderschöne Sachen. Aber lustigerweise passiert nach dreiviertel Jahr, wenn man dann Sommerferien in Slowenien verbringt, da kommt man aber zurück und sieht man plötzlich sein eigenes Heimatland schon wieder als Gast. Und wieso ich das erwähne, wir leben wirklich in verrückten Zeiten, wo sich die Welt so fast bemüht, die Unterschiede zwischen uns zu finden. Aber ich kann Ihnen sagen, als Musiker habe ich überall nur Sachen, die uns verbinden, gefunden. Und da kann ich auch sagen, denn als ein Slowene, der da auf dem Balkan aufgewachsen ist, kommt man nach Deutschland. Die Leute sind ganz anders. Humor ist anders. Man trinkt zwar auch Kaffee, aber auf die andere Art. Und geht man noch 1000 Kilometer Richtung Norden, ist schon wieder was anderes. Aber im Grunde war das für mich eine riesige Bereicherung. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich nicht nur studieren konnte und mit tollen Leuten Musik machen konnte, aber dass ich auch als ganz normaler kleiner Mensch für mich das Reichtum, also diese Vielfältigkeit der Welt erleben konnte. Und ich glaube, langfristig wird uns das, wenn wir es als Menschheit schaffen zu überleben, nur das retten, dass wir verstehen, dass es am Ende nur, wenn man Gutes tut, dann wird alles am Ende gut. Und ich glaube daran.
Das braucht einen Applaus.
Ja. Das mögen wir an unserem Podcast, dass immer mal so ein nachdenklicher Moment entsteht. Sehr schön.
Also ich kenne auch Weimar ein bisschen. Unsere Tochter hat da studiert und da gab es eine Kneipe Fred. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nicht? Dann seid ihr vernünftige Studenten gewesen. Nein, eine wunderbare Kneipe und hat immer Spaß gemacht, dahin zu gehen. Also viele Menschen verbinden ja mit dem Akkordeonspiel Volksmusik. Wie reagierst du, wenn nach einem avantgardistischen Konzert plötzlich jemand fragt, und wann kommt Rosamunde?
Ich habe Kollegen, die damit wirklich ein Problem haben. Aber ich sehe das ganz anders. Nämlich, jede Musik hat ihre eigene Zeit und ihren eigenen Raum, wo sie erklingt. Und das Akkordeon als Instrument sowohl in der Lage ist, nennen wir es, Volksmusik zu spielen, und danach könnte man aber auch Tango spielen oder Barockmusik oder zeitgenössische Musik oder Jazz oder egal was auch immer. Ich finde, dass das für unser Instrument ein Riesenplus ist und kein Hindernis. Also ich würde mich da nie abgrenzen und jemandem sagen, oh, das würde ich aber nie machen. Ich glaube nicht. Es gibt Musik, die man einfach gut machen muss, und zur richtigen Zeit muss es gewisse Musik geben. Und deswegen, ich würde, wenn es nur gute Volksakkordeonisten gäbe, wäre ich auch glücklich.
Und man muss dazu sagen, das hat man auch ganz vergessen zu sagen, Clemen hat eine Professur in Ljubljana,
ja,
für Akkordeon. Ja, das ist also, ich sage jetzt mal, für uns Eichsfelder nicht nur einfach einer, der hier einen Zerwanz umherträgt,
ja,
sondern der wirklich Lehrstunden hält, und er muss wissen, wie es läuft.
Wie oft bist du dann in Ljubljana?
Na, erstens muss man diesbezüglich sagen, ich bin momentan beurlaubt, weil ich unbedingt mein Doktorstudium, was in Helsinki stattfindet, an der Sibelius Academy zu Ende bringen möchte. Und da brauche ich jetzt wahrscheinlich noch circa ein Jahr, um mein Doktorprojekt zu Ende zu bringen. Also deswegen bin ich jetzt größtenteils überall, wo ich sein muss, damit mir kein Ende des Strickes aus der Hand gleitet.
Und was ist die schönste Ecke Sloweniens? Wir können ja mal ein bisschen Werbung für deine Heimat machen, wenn die Leute
Bitte
Lust
nicht,
haben.
Bitte nicht, es ist viel schöner ohne Touristen.
Wir sind ja hier unter uns. Uns hört ja auch kaum
jemand.
Hört ja
fast niemand.
Genau. Wo würdest du empfehlen, wo soll man hin? Also ich war schon mal in Maribor, muss ich aber habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Bin ich mal nächtlich im Hotelzimmer zusammengetreten worden von einer Touristin. Die Story erzähle ich für euch vielleicht mal irgendwann später. Aber wo kann man da mal hin?
Also erstens, ich habe noch keinen Touristen geschlagen.
Nein,
es war eine Touristin.
Ja.
Es war eine Touristin.
Ja.
Ne, Sie wissen, das Gute an Slowenien ist, Slowenien, ja, die Fläche beträgt 20.000 Quadratkilometer. Das ist ungefähr so groß wie Thüringen. Wir haben 2 Millionen Einwohner. Und wenn Sie mediterrane Küste haben wollen, Slowenien hat sogar fast 50 Kilometer dieser Küste.
Wow.
Aber dazu hat man auch schöne Berge. Auf den anderen Ende Sloweniens haben sie schon die Pannonische Ebene. Und da muss man sich einfach entscheiden, was man jetzt da, will man jetzt steirischen Wein oder will man Oberkrainer Berge oder will man Karstlandschaft mit viel Stein und tollen Grotten oder eben ein bisschen mediterranen Flair. Das kann ich jetzt nicht für Sie entscheiden. Aber auf jeden Fall können Sie mit dem Auto in 2 Stunden von einer Ecke Slowenien zu der nächsten.
Und ich muss die Sache kurz aufklären. Also das war klang bedrohlicher, dramatischer, als es tatsächlich war. Weil das war meine eigene Frau, die einen Albtraum hatte und fühlte sich von einem Wildschwein verfolgt. Und ich bin mit meinen behaarten Beinen an ihren Unterschenkel gekommen. Und da war sie der Meinung, jetzt ist die Wutz wieder hinter mir und hat dann einfach mal zugetreten. Also war ganz, also von daher gibt es da keine Reisewarnung meinerseits.
Clemen, du hast mal einen Wettbewerb in Klingenthal gewonnen.
Ja.
Und den ersten Preis damals gewonnen als Akkordeonist, so sagt man tatsächlich.
Ja.
Und wie viel Champagner gab es dafür? Oder Preisgeld?
Natürlich gab es auch Preisgeld. Ich habe kein Champagner getrunken. Aber natürlich, das heißt nicht, dass die Freude irgendwie nicht da vorhanden war. Leider gibt es diese Veranstaltung nicht mehr, weil man die Finanzen dafür nicht mehr fand. Da in Vogtland, was ein Riesenfehler ist. Aber zum Beispiel Deutschland könnte darauf stolz sein, das war das wichtigste Akkordeonereignis der Welt, da kam wirklich Akkordeonwelt zusammen, da im kleinen Klingenthal. Und da waren Leute vielleicht aus 40, 50 Ländern. Zum Beispiel stellen Sie sich das vor, im Finale der Konzertkategorie, wo ich gespielt habe, da saßen 16 Juroren aus der ganzen Welt. 16. Das heißt, am Ende, das ist einfach, da wird ein Strich gezogen und was die Mathematik sagt, sagt sie. Aber was dieser Wettbewerb wirklich brachte, ist, ich weiß nicht, waren das 70 Jahre der Tradition, neue Werke würden Auftrag gegeben. Im Finale würde immer mit einem Sinfonieorchester gespielt, das ist sehr selten. Und ich finde auch für Entwicklung, egal welches Instrument es ist, ist es super, dass die Welt wirklich zusammenkommt und dann gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber für die Entwicklung war das für uns sehr wichtig. Ja.
Also ich glaube, ist nicht auch in Klingenthal oder im Vogtland auch das Akkordeon selbst erfunden worden? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass es eine sehr große Verbreitung hat. Es gibt ja Knopfakkordeon und andere Akkordeon. Pandonium gibt es noch in Argentinien. Und das ist also wirklich, zu jeder Musik findet man irgendwo Akkordeon.
Aber weil wir jetzt hier sind, muss trotzdem erwähnt werden, das stimmt schon, dass Bandoneon in Argentinien berühmt ist, aber ist eigentlich, kommt aus Klingenthal, also ist eine deutsche Erfindung.
Die Wurzeln sind hier. Wir haben gerade eine Frage reinbekommen zu deiner Doktorarbeit. Wie ist das Thema deiner Arbeit?
Nun, das lässt sich auf die Kurze schlecht beschreiben, aber wenn ich jetzt so auf Deutsch versuche, das zu sagen, es geht darum, oder ich hole ein bisschen auf. Ich war immer begeistert davon, wie man früher Musik und auch Musiker sein verstanden hat. Wieso? Wenn wir zum Beispiel den berühmtesten Thüringer aller Zeiten hier uns borgen dürften, zum Beispiel Johann Sebastian Bach war Komponist, Interpret und ein Lehrer. Und damals war das absolut normal, dass jeder Musiker in der Lage sein muss, nicht nur das, was wir heute sagen, ja, ich spiele ein Instrument, sondern es wurde erwartet von den Profis, dass sie auch komponieren können und die waren in der Lage, auch über Musik zu reflektieren. Also die waren theoretisch gut bewandt und die haben auch Musik unterrichtet. Und das ist jetzt uns ein bisschen verloren gegangen, nicht in Deutschland nur. Allgemein, das hat sich getrennt. Wir haben sogar Dirigenten jetzt, die eben dirigieren und keinen Ton produzieren. Und mein Anliegen in meiner Doktorarbeit ist, einen Weg zu finden, wie man das wieder zusammenführen könnte. Und das natürlich, ich als Akkordeonist kann nur vom Akkordeon sprechen, aber ich bin eben auch Komponist. Und dann, da ich auch unterrichte, ist bei meiner Arbeit eben der Kern versucht, die drei Elemente so zusammenzubringen, dass man vielleicht in der Zukunft daraus, ja, so wie eine kleine Richtlinie wieder, wie ein kleines Pflänzchen, das vielleicht wieder wachsen könnte. So.
Ich stelle dir jetzt gerade fest, das ist erstmal spektakulär, was du hier, wie du das beschreibst, mit was für einer Euphorie. Und du bist jetzt der Zweite, der im musikalischen Sinne eine Doktorarbeit schreibst. Wir hatten aber auch schon, du erinnerst dich, jemanden, der auch eine musikalische Doktorarbeit geschrieben hat seinerzeit. Das war unser lieber Manfred. Der hat nämlich eine Doktorarbeit über das Abklingverhalten des dreipoligen Kurzschlussstromes geschrieben. Also das
Abklingverhalten.
Ja, das Abklingverhalten.
Des unsymmetrischen, wohlgemerkt. Ja. Also Manfred würde uns das sofort um die Ohren hauen, wenn wir das falsch sagen. Nein. Also ganz toll, Clemen. Und da kennst du ja sicherlich auch Professor Pasquet, weil du gesagt hast, ja. Natürlich, das ist die Dirigentenschmiede in Weimar überhaupt. Pasquet und Hartmann für die Geige, ganz fantastisch. Also wir wissen gar nicht, was wir hier in Thüringen für tolle Institutionen haben, die solche Menschen hervorbringen können, die hier Musik produzieren können. Da kann man wirklich, wirklich stolz drauf sein. Und wir hoffen, dass das natürlich auch so weitergeht mit der musikalischen Förderung hier in Deutschland. Von der Musikschule angefangen bis zur Hochschule, bis zur Hochkultur. Und das ist eine ganz tolle Sache. Clemen.
Wenn wir schon darüber sprechen, ich wurde zwar nicht gefragt, aber ich würde trotzdem gerne sagen, dass wenn man jetzt natürlich jeder in der Musikszene oder Unterrichtsszene ist, unterrichtet auf ein unterschiedlich. Aber was wirklich für die Zukunft wichtig ist, dass wir verstehen, wenn wir zum Beispiel jungen Menschen ermöglichen, dass sie Unterricht nehmen können. Und ich finde, dass Musik ist ein super Beispiel dafür, denn wir haben Einzelunterricht und diese kleinen Menschen, wie soll ich das sagen, manche sind so begabt, dass sie wirklich Karrieren in der Musik bestreiten können später. Manche vielleicht nicht, aber am Ende würde ich sagen, ist es für die ersten zum Beispiel 6, 7 Jahre der Musikausbildung, ist das Wichtigste, dass es einen Kontakt zwischen den Schüler oder der Schülerin und dem Lehrer oder Lehrerin gibt, dass am Ende diese Zeit nicht nur musikalisch wertvoll war, sondern vor allem, dass wir wirklich kleine Persönlichkeiten ausbilden. Nicht, dass sie da sagen, was wir wollen, sondern dass sie später im Leben Selbstbewusstsein haben und dass sie lernen, gut, ich konnte mich selber auf der Bühne präsentieren. Ich bin in der Lage, sowohl intellektuell als auch menschlich, als guter Mensch zu fungieren. Und ich würde wirklich für immer plädieren, dass man das nicht vergisst. Die Ausbildung ist nicht nur reines, das sind keine Parameter, sondern wir bilden wirklich Persönlichkeiten aus. Und da sind wir als Musiker manchmal ein bisschen zu scheu, das zuzugeben, dass wir doch ein bisschen die Gesellschaft zum Besseren bringen könnten. Ja.
Das kann ich an dieser Stelle nur unterstreichen. Maria, unsere Enkelin ist bei dir Schülerin. Und mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Ausstrahlung sie, seitdem sie in der Musikschule ist, dort auf die Bühne geht, wo sie vorher eher so ein bisschen introvertiert war, das ist sicherlich ein Ergebnis deines Lehrerdaseins.
Also, es ist ja noch viel, also Emma ist ein Schatz. Aber die Sache ist ja die, man muss ja, wenn man beispielsweise ein Instrument spielt an der Musikschule, dann hat man, wenn man beispielsweise Kammermusik macht, dann hat man diesen Umstand, dass man sowohl seine eigene Stimme können muss, aber auch auf jemanden anderes hören können muss. Und das ist ein bisschen wie ein Abbild der Gesellschaft. Wir brauchen diese Menschen, die selbst Verantwortung übernehmen und trotzdem mit den anderen können. Das ist wichtig.
Wenn ihr mitbekommt, dass ein Kind, ihr habt dann den Grundstein gelegt und wenn es dann so wäre, okay, jetzt kommt die Pubertät und die haben dann keinen Bock und schmeißen den ganzen Battle, wie wir auf dem Eichsfeld sagen, hin und hören auf. Tut euch das leid? Oder ist es vielleicht so, dass man sagt, okay, wir haben ja trotzdem was gemacht. Wir haben ja das Kind verändert.
Kann ich so unterstreichen. Aber ich habe festgestellt, je früher die Kinder anfangen, desto mehr kann man, desto größer ist der Erfolg, wenn sie dann in der Pubertät sind. Und dann hören sie seltener auf.
Okay, das ist, wir haben heute, als wir die Technik aufgebaut haben, haben wir ein Problem gehabt, den Hänger über so eine Bordsteinkante. Also du sagst auch, je mehr Anlauf man über diese schwierige Stelle Pubertät hat, ist genau wie bei dem Hänger, dass man über die Bordsteinkante kommt. Ich brauche mir immer so, so ein paar Eselsbrücken.
Ja. Heiko, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Logisch.
Jetzt, du hast erzählt, Clemen, dass, ja, Ljubljana ist ja viel Reise. Nee, da bin ich ja nicht so oft, weil ich muss ja Helsinki, muss ja hier meinen Doktor schreiben. Gibt's Wochen, wo du letztendlich mehr im Hotelzimmer bist als im Proberaum oder anderswo?
Nun, zum Beispiel, wenn man das alles vergleicht, wenn man Akkordeon spielt, muss man ja üben. Wenn man komponiert, sitzt man alleine in einem Raum und schreibt. Und natürlich, Leute sehen, am Ende ist es wunderschön, weil man ist auf der Bühne und da kommt ein Applaus, hoffentlich. Und das ist eine Riesenbelohnung, aber natürlich das Leben an sich ist gewiss kein 0815-Leben in dem Sinne, dass man einen Stundenplan hat, den man abarbeitet und danach ist es vorbei. Denn, wie soll ich das sagen, nicht nur das Üben oder Schreiben oder aktiv sein, sondern wenn irgendwann einen so sehr beschäftigt ist, man manchmal leider auch so ein bisschen wie getrieben von der Idee, was man da macht. Und da bin ich auch dankbar, dass Maria das versteht. Das kann man schwer in Worte fassen, aber es gibt Sachen und Projekte, die man einfach machen muss, weil die gemacht werden müssen. Und dabei meine ich jetzt nicht rein finanziell oder weil die Aufträge kommen, sondern weil die Musik einen dazu bewegt. Und das ist sowohl sehr romantisch, wunderschön und manchmal auch brutal. Aber wenn man sich dafür entscheidet und das liebt, ist das dann das, was man macht.
Also ich muss noch eine Frage stellen, ganz klar, an euch beide. Gibt es für euch jeweils einen Lieblingskomponisten?
Viele.
Clemen? Astor Piazzolla, oder?
Nee, das ist zum Beispiel, den würde ich nicht als Lieblingskomponisten nennen, aber ich habe sehr viel seine Musik gespielt.
Der einzige, den ich kenne.
Und ist ein toller Komponist. Aber die Sache ist die, das Problem bei dem, wenn man so Musik vergleicht, ist, wie können wir jetzt zum Beispiel abwiegen, ist jetzt Johann Sebastian Bach besser als Richard Strauss? Die sind aus ganz unterschiedlichen Epochen und die sprechen auch andere Sprache. Deswegen, ich würde eher da plädieren, dass jede Musik, die einen anspricht, einfach zu genießen. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, das ist besser oder das nicht, sondern versuchen zu verstehen, nicht verstehen, einfach genießen.
Ja, ich kann nur jeden einladen, in Konzerte zu Musikereignissen hinzugehen. Wir machen das sehr oft. Es gefällt uns nicht immer, was dort aufgeführt wird, aber das kann man erst im Nachhinein dann mitteilen oder beurteilen. Ich finde es ganz wichtig, dass man in Konzerte geht, dass man dann darüber urteilt, ist das eine Musik, die mich anspricht oder die mich nicht anspricht. Deshalb eine große Einladung, zu den Konzerten der Musikschule zu kommen. Und wann trittst du das nächste Mal auf, Clemens? Hier im Eichsfeld?
Hier in Eichsfeld weiß ich noch gar nicht.
Wie oft bist du im Eichsfeld schon aufgetreten?
Aber doch, wir haben auch Maria, mit Maria sogar hier, ist es St. Martin. Mhm. Ja, wir haben direkt nach der Corona, war es so lange ohne Konzerte und dann spielen wir hier in der wunderschönen Kirche. Und ich kann mich noch erinnern, wir kommen, es ist keine Bühne, aber wir kommen vor das Altar und verbeugen uns in dem Moment Abendsonne durch die Rosette, war unglaublich. Also,
ja. Wunderschön, ja.
Da ist ja manchmal der Prophet im eigenen Lande, der gilt nicht viel, aber dann ist das ja schön, dass ihr auch hier Konzerte gebt. Und wenn wir das in der Zeitung künftig lesen oder die Ankündigung lesen, dann wissen wir ja, mit wem wir es zu tun haben, mit Maria und Clemens.
Das ist ja auch ein Anspruch unseres Podcastes, Menschen bekannt zu machen, die vielleicht im täglichen Leben oder in den Köpfen von euch, von den Leuten, die uns jetzt zuhören, gar nicht so bewusst waren. Und wir haben das schon sehr oft gehört, dass es dann heißt, boah, hätten wir nicht gedacht.
Mhm. Vielleicht dazu noch, aber nichtsdestotrotz haben wir doch einen Wunsch, wir würden gerne irgendwann hier so wie eine, nicht allzu lang, aber so eine regelmäßig stattfindende Konzertreihe auf die Beine zu stellen. Denn wir haben Kollegen, die aus der ganzen Welt kommen und die könnte man relativ günstig hierher locken. Nee, das ist auch ein Thema. Das, ja. Und wenn man sie kennt, verlangen sie nicht so viel. Und ich glaube auch, dass es für uns schön wäre, dass wir in der Region sowas aufbauen und dass es auch so ein Austausch auf der Kunstebene gäbe.
Es gibt ja mittlerweile ein Filmfestival. Und warum soll es nicht sowas geben? Und mindestens zur Nacht der Kultur 2027 hätte ich einen Vorschlag, lieber Rüdiger Eckhardt. Vielleicht kannst du das aufgreifen. Dann kriegen wir tatsächlich live eine Kostprobe von euch zweien. Ihr Lieben, es war uns ein inneres Ariesingen und ein inneres Quetschkommode spielen mit euch. Es war sehr schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Und wir kommen jetzt quasi zu unseren Fragen. Und die Frage geht an dich,
Ui.
Lieber Volker. Und die gehört quasi zu euch. Wie wir auf das Ehepaar Leben gekommen sind. Wie sind wir aufmerksam geworden und dass wir sie heute zum Podcast eingeladen haben? Volker.
Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Frage. Da wir uns, du kanntest mich wahrscheinlich eher weniger, sondern ich habe dich gesehen, wie du dort mit den Kindern auf der Bühne gestanden hattest und wie du geprobt hast. Das fand ich so beeindruckend.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Und wir gehen weiter in der Fragerunde. Wie ist die Idee entstanden?
Ja, Heiko, das kannst du doch am besten erklären, oder?
Ja, jetzt gehen mal ganz liebe Grüße raus an meinen Freund Andreas in Holtensen. Holtensen ist mittlerweile ein Stadtteil von Göttingen. Und Andreas hat die Corona-Zeit genutzt, um einen Podcast zu machen über sein Dorf. Also sie betrachten das auch nur so als dörfliche Gemeinschaft und hat da vom Feuerwehrvorsitzenden oder Hauptbrandmeister oder wie das da alles heißt, angefangen mit der Bürgermeisterin, also sämtliche Prominente des eigenen Dorfes zu Wort kommen lassen. Und da habe ich gedacht, ey, ich habe die erst jetzt bei der 31. Folge, ich habe sie mir alle reingepfiffen und habe gesagt, das müssen wir fürs Eichsfeld machen. Dann habe ich überlegt, mit wem könnte ich das veranstalten, der nicht gleich auf die Frage hin sagt, bist du denn verrückt? Und da fiel mir eigentlich nur einer ein, den Jakob Grimm.
Ja, und da haben sich also praktisch zwei Welten miteinander getroffen, denn ich hatte mal Gelegenheit, in Yad Vashem zu sein, in Jerusalem. Und dort gibt es die Ben Kingsley Stiftung, die Menschen interviewt, die älteren Datums sind, Holocaust-Opfer, und dort die Möglichkeit gegeben wird, in die Historie einzutreten, auch wenn sie mal nicht mehr auf dieser Welt sind. Und dachte mir damals schon, sowas müsste man für das Eichsfeld mal machen, dass wir dort Menschen interviewen. Und so haben sich plötzlich unsere beiden Interessen, unsere beiden Ideen dann getroffen beim Weihnachtsmarkt, beim Glühwein,
genau,
an der Theke, im Ratskeller. Und dann hieß es, wir machen das.
Wir machen das. Und da ist die nächste Frage, wer wurde als erstes ausgewählt? Und das war so, wir haben im April, März, April, so die ersten schönen Tage, die waren letztes Jahr Gott sei Dank ein bisschen früher als in diesem Jahr, haben wir schon mal so ein paar Fotos gemacht und oder machen lassen von Volkers Tochter Sophia und haben uns auf dem Wilhelm gesetzt und haben da überlegt, wen wir da rekrutieren könnten. Und ich hatte eine Idee, weil ich gesagt habe, okay, wen kriegen wir ran, der von 14 bis 94 alle Menschen erreicht, und das ist in jedem Fall die Band Tanas. Und da habe ich den Charlie angerufen und habe gesagt, Mensch, so und so, das habe ich vor. Ja, okay, was ist das? Ja, das ist wie so eine Radiosendung, die man im Internet abrufen kann. Okay, klar, muss man noch machen. Bin ich dabei. Und das war unser erster Podcast-Gast. Und dann ging das los. Und das war
voll eingeschlagen.
Voll eingeschlagen. Er hat die zweitstärkste Folge war die mit unserem ehemaligen Landrat. Aber Charlie hat bis heute doppelt so viel. Also diese Nummer ging auf. Also da hatten wir eine gute Eingebung. Ja. Was war die größte Herausforderung beim Start?
Ja, wir wussten ja so gar nicht, auf was wir uns einlassen. Und so manchen Gast kannten wir auch nur vom Hörensagen. Nun beziehen wir unsere Informationen aus dem Internet, wie hier in der Musikschule, oder aus unserem manchmal Halbwissen. Aber es gab eben zum Beispiel einen Gast, den Wolfgang Ruske, der war beim Bundesgrenzschutz beschäftigt in Bad Soden-Altdorf. Und über den findet man im Internet nichts, gar nichts. Es gibt eine Facebook-Seite von ihm, da fotografiert er aber immer nur, aber er ist auch nicht zu sehen. Und das war für uns eine der größten Herausforderungen damals. Und wir mussten also auf Informationen aus dem Grenzmuseum Schifflersgrund zurückgreifen.
Wir mussten Maulwürfe quasi bemühen.
Die muss man dann kennen, ja, Maulwürfe.
Aber das hat ja auf jeden Fall funktioniert. Und ich glaube auch, so eine Herausforderung war, die Idee entsteht ja relativ schnell. Das machen wir. Aber wir hatten von nichts eine Ahnung. Technisch, wie setzt man das um? Macht man das mit einem Laptop und nimmt das da auf, Mikrofone dran? Wie kann das funktionieren? Da haben wir aber Gott sei Dank, ich als Musiker habe auch ein großes Netzwerk, und da ist ein Kollege, da gehen ganz liebe Grüße an Benny Thüne raus, der uns mit dieser Technik versorgt hat und gesagt hat, das braucht ihr. Und das bräumen wir auch nicht, weil die Technik, ein Knopf, los geht's und fertig, funktioniert. Wie man heute sagt, Plug and Play, einfach anstecken, Strom dran, fertig, geht.
Ja, eine Episode kann ich natürlich nicht verheimlichen, was auch schwierig ist bei manchem Podcast-Gast, den zu bekommen. Ja, wir waren ja jetzt bei Markus Preis, das war nicht ganz einfach, aber es gab jetzt einen Gast, den wir auch schon bei uns zu Hause hatten. Das hat also wirklich intensive Gespräche, intensive Telefonate gefordert, und das ist der ehemalige Pater Thomas vom Kerbschenberg. Und der kommt irgendwann jetzt.
Genau, so im August, ja. September wird die Folge ausgestrahlt.
Da habe ich den angerufen, und er hat erstmal natürlich Nein gesagt. Und ich habe ihn wieder angerufen. Und meine Frau hat dann schon gesagt, geh dem doch nicht so auf den Sack, der hat doch schon Nein gesagt. Mach doch das nicht. Also das darfst du nicht so schnell hinnehmen, so ein Nein. Da musst du noch zweimal anrufen.
Du bist eben ein Investigativjournalist.
Und siehe da, er hat doch zugesagt dann und war bei uns und mit 80 Jahren aus Baden-Württemberg hierher gekommen, nach Heiligenstadt, fast 500 Kilometer gefahren, ist hierher gekommen, hat das Interview gegeben, und am nächsten Tag ist er wieder nach Hause gefahren, ganz allein. Mit 80 Jahren.
Knapp 80.
Knapp, aber hervorragend und sehr empfehlenswert. Ja. Pater Thomas.
Dann ist hier die Frage, habt ihr mit der Resonanz von den Hörern gerechnet? Also da müssen wir ehrlich sagen, als ich dieses Projekt angekündigt habe, oder ich brauchte keine große Überredungskraft, aber als ich dann zu Volker gesagt habe, hier wollen wir das machen, so, wenn wir pro Folge 100 Leute erreichen, die einschalten und die uns hören, dann ist das schon, dann haben wir schon was erreicht, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir die erste Folge rausgehauen, die ging steil, da hatten wir nach ein paar Tagen schon 1000 Hörer. Und da waren wir wirklich überwältigt. Diese Woche haben wir geguckt, wir sind bei über 37.000 Leuten, die uns gehört haben oder die uns die Videos, gibt's ja nichts zu sehen, nur zu hören, bei YouTube reingezogen haben. Diese Resonanz, damit hätten wir nicht gerechnet. Und ja, wir sind, das ist deine Story, die erzählst du, die drückst du eh jedem aufs Auge, die erzählst du mal jetzt, weil diese Resonanz, die hätten wir wirklich nicht erwartet. Nein. Berlin.
Als wir in Berlin waren, waren wir natürlich auch in der wunderbaren Kneipe Ständige Vertretung, genau gegenüber des ARD-Hauptstadtstudios. Und wir sitzen abends dann da, nach dem 5., 6. Bier, kommt eine Gruppe junger Menschen zu uns an den Tisch.
Vom Bund der Deutschen Landjugend e.V.
haben dort ihren Bundeskongress gemacht. Und wir fragen die natürlich, was macht ihr da? Haben sie uns die Karte gegeben. Und was macht ihr da, haben sie uns dann gefragt. Oh ja, wir machen Podcast. Wir waren eben gerade im ARD-Hauptstadtstudio bei Markus Preis und haben das aufgenommen. Und da frug uns einer, ja, sag mal, habt ihr denn mal so eine Karte davon? Ja klar, haben wir immer dabei. Hier, auch heute wieder, legen die auf den Tisch. Da guckt er nach unten, guckt nach oben, guckt nach unten, guckt nach oben. Ihr seid das. Ich höre die jede Woche, dieses Podcast. Ne? Ich sage, wo bist du denn her? Sagt er, aus Schleswig-Holstein. Nie was mit uns zu tun gehabt. Er kannte uns nicht, wir kannten ihn nicht. Hervorragend.
Aber wir fühlten uns ein bisschen prominent.
Ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Ja. Ja.
Also an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Christian Loy, der hat nach der Karte gefragt und sein Kollege. Also ganz liebe Grüße an euch fünf, gehen hier raus. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
Hast du noch eine Frage?
Ich habe ja noch eine Frage. Habt ihr auch schon mal eine Absage erhalten?
Ja. Eine nicht so richtige Absage, da sind wir also noch ein bisschen dran, aber das wird schwierig werden, wir sagen auch nicht, wer es ist, aber ja, na klar, natürlich. Aber die meisten, also überwiegend, da meine ich ungefähr 95% der Menschen, die haben gesagt, toll, machen wir mit. Und da fühlen wir uns auch jetzt, wenn wir jetzt nachfragen, ein bisschen geehrt.
Und die Absage gilt für den Moment, das muss man dazu sagen. Aber so eine richtige Klatsche, dass es geheißen hat, nee, das, also wie zum Firlefanz machen wir nicht mit. So, das war natürlich auch für uns, wir mussten ja ein bisschen was präsentieren. Wenn du sagst, ja, wir fahren mal nach Berlin, klopfen bei Markus Preis an die Tür und haben noch nichts. Wir mussten ja auch erstmal loslegen und das hat gut funktioniert. Landrat hat sofort zugesagt und also keiner hat irgendwie mal nachgefragt, aber was ist das so? Das ist selbstverständlich, aber wir haben keinen Korb bekommen.
Uns hat es in besonderem Maße geehrt und erfreut tatsächlich, dass wir die Anfrage vom Hospiz Mutter Teresa hier vom Hospizzentrum Mutter Teresa bekommen haben, ob wir nicht mal einen Podcast über das hiesige Hospiz machen. Und da haben wir beide mal so ein bisschen geschluckt. Können wir das? Wollen wir das?
Wir haben uns gefragt, wir sind ja mehr für das leichte Fach. Wir sind ja, konnte man heute Abend vielleicht nicht so merken, aber wir sind ein bisschen lustig unterwegs. Und deswegen haben wir gedacht, sind wir denn die Richtigen für einen Podcast über das Hospiz? Auf jeden Fall haben wir dann zu hören bekommen, weil genau das wollen wir erreichen, dass das mal anders dargestellt wird. Wenn ihr das macht, dann ist den Leuten klar, es geht hier nicht nur, ihr trägt nicht nur jeder schwarz und vor jeder Tür steht eine Kerze und die Pfarrer gehen ein und aus. Nein, wir sind ein offenes Haus. Also es war eigentlich lebensbejahend, die Zeit, die wir dort verbracht haben. Und ich kann an dieser Stelle nur jedem empfehlen, wenn ihr mal spazieren geht durch Heiligenstadt und kommt am Hospiz vorbei, geht einfach mal hin, klingelt an der Tür und sagt, wir wollen euch mal besuchen. Euch wird immer aufgemacht, euch wird gezeigt, wie es dort aussieht. Wenn ein Zimmer frei ist und ihr denkt wirklich, ihr kommt in ein Hotel, dann wird euch auch das Zimmer gezeigt. Und es war für uns nicht nur ein Ritterschlag, wir haben uns da sehr wohl gefühlt und auch ganz liebe Grüße an Bettina und ihr Team vom Hospizzentrum.
Ja, Heiko, noch eine Frage.
Oh, die letzte Frage. Wie ist der zeitliche Aufwand für den Podcast?
Also hat sich geändert.
Hat sich geändert. Aber mit Aufnahme und, also ich spreche jetzt mal für mich, weil was du mit Telefonieren, er ist für die Akquise der Gäste zuständig. Was mich betrifft, klar, wir aufzeichnen, tun wir zusammen. Das geht meistens 4 Stunden. Wir treffen uns, dann sind wir halt 4 Stunden irgendwie mit dem Podcast beschäftigt vorher. Also wir treffen uns vorher, dann eine Stunde aufnehmen mit dem Gast, vorher noch auch mit dem Gast ein bisschen sprechen, hinterher nochmal ihn dann verabschieden und dann nochmal ein bisschen auswerten. Und dann werten wir das für uns nochmal aus. Das sind so 4 Stunden. Wir treffen uns meist 14 Uhr bis dann so 18 Uhr.
Bis zum Abendbrot.
Genau. Ja, und dann muss ich mich nochmal dran setzen und brauche dann nochmal, also früher war es wirklich pro Stunde Aufzeichnung musste ich noch 4 Stunden schneiden. Das haben wir, dann nutzen wir KI-Tools, beziehungsweise wir schneiden weniger. Also wenn ihr jetzt beim Hören im Vergleich zum Anfang mehr Äs und mehr Pausen hört, ich wollte das immer so perfekt haben, aber wir sprechen ja so, ne? Und wie uns der Schnabel gewachsen ist und deswegen schneiden wir jetzt weniger. Aber ich kann für mich sagen, so pro Folge mit allen drum und dran ist es 8 Stunden, also ein Arbeitstag. Und das wird es bei Volker auch sein, weil der natürlich sich auch mal, ja, man muss dranbleiben, da kriegt man die Telefonnummer nicht und dies und das und jenes. Aber da kannst du vielleicht noch 2 Sätze zu sagen.
Nee, du hast eigentlich schon alles so ausgedrückt, ganz wunderbar. Heiko, da gibt es nichts zuzufügen. Für uns bleibt eigentlich nur eins, wer unseren Podcast noch nicht gehört hat. Wir sind Podcast auf allen Ebenen. Da, wo man Podcast hören kann, wird man uns auch finden.
Ja, und alle, die das jetzt hören und auch für die, die sagen, Mensch, ich bin jetzt zu spät hier ins Modehaus Mühlhaus gekommen. Wir haben gesagt, wir könnten irgendwann mal einen Live-Podcast machen mit dem Ergebnis, dass wir dieses Jahr in nicht allzu langer Zeit noch 2 machen werden, weil wir sind, so wie der Plan jetzt steht, am 21.8. bei der Landesgartenschau in Leinefelde und auch zum Stadtfest am Sonntag sind wir unten auf der unteren Bühne. Da werden wir auch nochmal was aufnehmen und interessante Gäste.
Heißt also, wer immer noch nicht genug hat von uns, der kann uns dann entsprechend dann nochmal hören.
Genau. Und für heute würde man sagen, es hat uns
richtig
sehr viel Spaß gemacht mit euch und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter gewogen bleibt.
Da bleibt uns eigentlich nur unser Outro zu machen.
Genau.
Und einen guten Heimweg zu wünschen.
Und bis zum nächsten Mal.